Ich denke, wir fangen mal an, denn ich muss heute pünktlich aufhören, wenn heute Abend das Konzert ist. Das bringt mich auf die Frage, wer von Ihnen hat die Absicht, heute Abend ins Konzert zu kommen? Oh ja, dann lohnt sich das schon. Ich dachte nämlich, ich kriegte gerade den Tipp, eventuell über das Stück von mir ein paar Bemerkungen zu machen, vorweg. Wenn es mehr Fragen oder mehr Interesse gibt, können wir auch am nächsten Freitag, zu weiter Zeit, das ist sehr am Freitag, also um 4 Uhr, nicht um 4, einfach um 4, im Konzert im Rahmen des Festivals. Dann werden wir also hier etwas weniger Zeit haben, aber jedenfalls vielleicht Zeit genug, um eventuell noch über dieses Stück von heute Abend noch etwas ausführlicher zu sprechen. Nur ganz allgemein so viel, was vielleicht interessant sein mag. In der Dokumentation, in dem dicken Buch, 5 Euro steht das, oder was das kostet. Ich weiß nicht, was da drin steht, da habe ich einen kleinen Text geschrieben, aber sofort wieder vergessen. In dem kleinen blauen Heftchen, da steht natürlich nichts drüber drin. Das Stück ist hergestellt mit C-Sound, was Sie wahrscheinlich alle mehr oder weniger kennen, ein Programm, mit dem man Klänge beschreiben und erzeugen kann. Und infolgedessen habe ich dieses Stück auch nicht in irgendeinem Studio produziert, sondern schön bei mir zu Hause. Aber ohne weitere algorithmische Verwendung. C-Sound selbst natürlich ist eine Sammlung von Algorithmen für allerlei Sachen, aber solche Algorithmen rechnen einem dann etwas aus, aber sie komponieren nicht eigentlich die Möglichkeiten, mit C-Sound zu komponieren, im eigentlichen Sinne des Wortes, sind, soweit ich das bisher habe feststellen können, außerordentlich beschränkt. Die wenigen Möglichkeiten, die es gibt, bestehen hauptsächlich darin, dass man einen einmal produzierten Klang wiederholt anrufen kann und in dieser Schleife die verschiedenen Klangparameter verändern kann, sodass auch also ein Klang sich selber multipliziert und bei der Gelegenheit sich auch verändert. Das ist ganz interessant, weil dann das natürlich eine Menge Arbeit erspart und wo man tatsächlich auch gewissermaßen algorithmische Vorstellungen unterbringen kann, indem man die Klangparameter in dieser Wiederholungsschleife nach irgendwelchen Vorstellungen einrichtet, sodass dann aber dadurch ein Algorithmus entsteht, der aus dem ursprünglichen Klang eine Reihe davon abgeleiteter Klänge macht. Man kann dabei Zufallsprozesse einschalten, sodass also die Zeitstruktur, die Tonhöhenstruktur, auch die spektrale Struktur und so weiter durch Zufallseinflüsse oder durch andere tabellarische Daten dann innerhalb des Algorithmus mit einbezogen werden können, sodass da auf dem Gebiet vielleicht noch am ehesten eine ganz hübsche Möglichkeit besteht, in Beziehungsweise auch kompositorische Veranstaltungen zu treffen. Im Übrigen aber habe ich das ganze Stück mir eigentlich vorgestellt als eine Konstruktion aus im Wesentlichen drei verschiedenen Klangelementen. Das ist ganz simpel. Das sind nämlich die, mit denen ich seinerzeit in Köln im Deutschen Rundfunk angefangen habe. Ich habe in einer unserer ersten Zusammenkünfte, glaube ich, davon gesprochen, und Sie werden es selber auch wissen, dass wir damals eigentlich mit drei elementaren Klangvorgängen gearbeitet haben mit dem Sinuston, einschließlich von Spektren, die man mit Sinustönen zusammensetzen kann, zweitens Rauschen, die man filtern kann, und drittens Impulse, die man ebenfalls durch Filterung mit einer bestimmten Tonhöhe versehen kann. Man kann sie auch relativ ungefiltert lassen als mehr oder weniger scharfe Knackse, mit denen man allerlei anstellen kann, mit Hilfe von Heilräumen, Drehmodulatoren und was weiß ich alles. Jedenfalls bin ich zu diesem Ursprung eigentlich zurückgekehrt und habe mir drei Klangfamilien vorgestellt. Eine Familie von Sinusspektren, eine Familie von gefilterten Rauschen und eine Familie von gefilterten Impulsen, auch Verhalteimpulse. Da kommen so allerlei so kleine Scherze vor, sodass es ein kleines bisschen nicht ganz so simpel ist, als wenn es bloß einen gefilterten Impuls gibt. Aus diesen drei Klangfamilien habe ich ein Formkonzept entwickelt, in der Weise, dass es einen Formteil gibt, der in dem ausschließlich Sinustonspektren vorkommen. Und zwar, ja, das geht dann ziemlich schnell vorbei eigentlich, die Lautsprecher, die jetzt hier fehlen, also heute Abend im Saal stehen, da kriegt jeder Lautsprecher von den 8 einmal dann ein solches Sinustonspektrum, und wenn wir einmal rum sind, dann ist dieser kleine Formteil, der ausschließlich aus Sinusstoffspektren besteht, auch schon vorbei. Dasselbe gilt für gefilterte Rauschen, wo auch eine solche Gruppe von solchen 8 Rauschen vorkommt, und es gibt eine andere Gruppe am Ende des Stückes, wo ausschließlich solche gefilterten Impulse vorkommen. Auch das ist natürlich nicht ein Impuls, sondern ganze Impulsschwärme oder Impulsketten, die auf die eben geschilderte Weise hergestellt wurden, die dann also den Formteil aufmachen. Ausmachen. In den anderen Formteilen, die also diese 3 zentralen Formteile umgeben, kommen diese 3 Klangtypen in unterschiedlichen Mischungen vor, in unterschiedlichen Verhältnissen. Sagen wir mal, dass irgendeiner dieser 3 Charaktere dominiert und ein zweiter nur ab und zu mal etwas einwirft. Da gibt es natürlich verschiedene Kombinationen. Es gibt auch die Fälle, wo alle 3 Charaktere gleichmäßig beteiligt sind und so weiter. Das könnte ich vorstellen, dass wenn man diese Voraussetzungen ein bisschen durchpermutiert, dann kommt man auf eine bestimmte Anzahl Abschnitte des Stückes und die sind dann in einer bestimmten Weise angeordnet in der Zeit und so läuft das dann eben ab. Die einzelnen Klänge dafür, wie gesagt, habe ich dann Tison produziert aufgrund der Daten, die in dieser allgemeinen Rahmenpartitur bereits vorhanden waren, also was grundsätzliche Einstellungen betrifft hinsichtlich der Tonhöhe, was Dauern betrifft und diese allgemeinen Parameter, die man halt dafür immer braucht. Dann habe ich diese Klänge alle einzeln hergestellt mit Hilfe von Pro Tools zu einem gegebenen Zeitrahmen zusammengesetzt, wie die Partitur es vorschreibt. Auch dafür war eine Zeitteilung, also ein Zeitraster gegeben. In diesem Zeitraster sind dann diese einzelnen Klänge und Klanggruppen eingeordnet worden. So, das schließt das Einzige, was ich nicht konnte, ich konnte keine 8-kanalige Registration machen. Ich habe dafür die geeignete Apparatur nicht im Hause, aber mit Hilfe des Instituts für Sonologie haben wir dann davon einen Adat-Tape, also eine 8-kanalige digitale Aufnahme hergestellt. Und das ist auch die, die zwischen dem Computer sitzt und die wir jetzt schon angehört haben und auch die Worte abhören werden. So viel nur ganz kurz. Wenn es aufgrund der Aufführung heute Abend noch zu weiteren Fragen kommt, dann können wir uns darüber hier später noch unterhalten.
Das, wir haben das, glaube ich, nie Ihr Stück gehört vom Adat-Band. Das war ja von diesem Case-Tappel.
Ja, wer hat es, Volkmann hat es vorher überspielt.
Achso, ja, aber wir haben es noch nicht, das Stück haben wir noch nicht im Seminar gehört, meine ich.
Sie haben es ja nicht gehört.
Das wäre mir nicht bekannt.
Nicht im Seminar, aber habe ich es nicht in dem
Ach so,
in 6 Uhr, so ein Donnerstagabendkonzert, also da ist es geschult worden.
Achso, okay.
Wenn ich mich nicht sehe. Na gut, jedenfalls dann eben heute Abend. Das ist das, was ich vielleicht eben ganz kurz dazu sagen möchte. Dann hätte ich ganz gerne, da unsere Zusammensetzung nicht völlig identisch ist von Mal zu Mal, noch ganz kurz auf das eingehen, was wir das letzte Mal besprochen haben, wo ich nämlich anhand der Klavierstücke, Segmente 1 bis 7, an 2 Partiturseiten gezeigt habe, auf welche Weise man von einer Partiturtabelle, wie sie vom Programm produziert wird, eine Partitur herstellen kann, indem man die Daten, die man in der Partiturtabelle vorfindet, sinngemäß überträgt in das akustische Medium. Man könnte es auch so sagen, Projekt 1 eigentlich ist sich keines akustischen Mediums bewusst. Sozusagen die mediale Fassung, die dann also die Wahrnehmung ermöglicht, sei es optisch, sei es akustisch, sei es haptisch oder in sonstiger Form, wird von Projekt 1 nicht geleistet, sondern muss im Nachhinein vorgenommen werden. Ich habe erzählt, dass bereits Tanzpartituren damit gemacht worden sind, wo die Partitur dabei interpretiert wurde im Sinne der Laban-Tanznotation. Da könnte man natürlich sich eine ganze Reihe verschiedener Darstellungsformen vorstellen. Die ursprüngliche, die ich gedacht habe, ist Instrumentalmusik. Wir haben hier über die Möglichkeit gesprochen, sie auf elektronische digitale Klänge anzuwenden. Ein Beispiel dafür habe ich ebenfalls das letzte Mal war es wohl gezeigt anhand einer Komposition von Keith Stasela, der Projekt 1 benutzt hat, eigentlich um die kompositorische Gestalt des ganzen Stückes zu bestimmen, aber dann an den einzelnen von Projekt 1 vorgegebenen Zeitstellen seine Klänge eingesetzt hat und die Daten der Partiturtabelle dann sinngemäß interpretiert für die Parameter, die dann eben zur Verfügung standen, angesichts des bereits bestehenden Klangmaterials. Dann dachte ich, um das noch ein klein wenig zu vertiefen, soweit dazu Anlass besteht, und auch für diejenigen, die das letzte Mal fertig dabei waren, will ich jedenfalls kurz, nicht so ausführlich wie das letzte Mal, einfach ganz kurz noch ein paar Beispiele zeigen aus einem anderen Stück, nämlich einer Komposition für Geige und Klavier. Ich habe darauf schon verschiedentlich hingewiesen, dass das eine Gelegenheitskomposition in dem Sinne war, dass von befreundeter Seite ich gefragt wurde, ob ich nicht etwas hätte für diese Besetzung. Ich hatte nicht, aber ich dachte, ich habe meine Segmente-Reihe und da gibt es eine Segmente-Gruppierung. Ich habe darauf hingewiesen, dass für jede Gruppierung bereits auch von vornherein eine bestimmte instrumentale Besetzung vorgesehen war, sodass auch die Besetzungen sich in einer sinnvollen Weise aneinander reihen lassen. Und in einer dieser Besetzungen war tatsächlich für Schlagzeug oder Schlagzeugartige Instrumente, wie Klavier oder Cembalo oder Xylophon oder Vibraphon oder was Sie wollen, irgendetwas mit bestimmter Tonhöhe und Streichinstrument oder Instrumenten. Und da habe ich hier diese Gelegenheit benutzt, Geige und Klavier zu benutzen. Wenn Sie dies eben, ich nehme einen Bogen weg, eben vielleicht verteilen wollen, dann gucken wir uns das ganz kurz mal zusammen an, wie das es sei denn, ich habe die Folie nicht bei mir, da muss das Ausfallen machen oder was auch immer. Ich dachte, sie wäre hier drin, die Folie. Mal gucken. Hier ist sie nicht. Hier ist sie nicht. Das ist sehr blöd. Mal gucken. Ja, das ist ja tatsächlich nicht zu glauben. Ich habe hier in der Eile die falsche Folie mitgebracht, die vom letzten Mal, anstatt sie richtig auszutauschen, die nicht neu. Ja, dann müssen wir das nächste Mal machen. Das ist ja kein großes Unglück. Für eine andere Möglichkeit. Oh, Entschuldigung. Eine andere, ich habe das Mikrofon zugezogen, ne? Wahrscheinlich. Da habe ich das Falsche mitgebracht, das tut mir leid. Dann machen wir das nächste Mal. Wollt ihr die andere Vorbereitung wieder mitbringen? Sonst legen Sie einfach hier hin, dann werden Sie das nächste Mal nochmal wieder verteilt. Dann gehen wir einfach zum nächsten Punkt der Tagesordnung über. Und beschäftigen uns noch ein bisschen mit Projekt 2, ein Programm, das wir ja leider hier für praktische Zwecke nicht zur Verfügung haben, aber dennoch Gelegenheit bietet, um über die Frage, wie ob der Rente den Lautsprecher etwas zu machen. Gelegenheit bietet, über Fragen als wirkliche Komposition zu sprechen. Ich wiederhole bei dieser Gelegenheit gerne noch einmal, dass nach meinem eigenen Verständnis der Sache es sich bei algorithmischer Komposition nicht so sehr darum handelt, beim Komponieren irgendwelche Algorithmen an irgendeiner Stelle zu verwenden, oder auch an mehreren Stellen, sondern eigentlich zu versuchen, die Fragen der Komposition, kompositorische Regeln, sagen wir mal, Regeln des musikalischen Satzes, die Art und Weise, wie musikalische Größen zu einem musikalischen Kunstwerk zusammengesetzt werden. Musik hat eine lange, jahrhundertealte Tradition und wie jedem anderen Handwerk auch gibt es doch fortgeerbte, verfeinerte Satzregeln, Spielregeln, Kompositionsregeln. Wie ob sich die Musiksprache ändert, gibt es gewisse ästhetische Grundsätze, die davon eigentlich kaum berührt werden, wenn man nicht den Boden der Musik als Ganze verlassen will, so wie das auch für bildende Künste gibt, für Architektur gilt, für alles andere auch. selbst das modernste Äußerungsform muss doch letzten Endes Gebrauch machen. Einerseits von den für den Zweck zur Verfügung stehenden Materialien, ob es Töne sind, Farben sind, Graphismen sind, Steine sind Stahlträger oder Beton oder was auch immer. Und auf der anderen Seite gibt es gewisse ästhetische Grundsätze, die allerdings mit der Zeit natürlich sich ändern. Aber die Fragen einer korrekten Materialbehandlung beispielsweise und dergleichen, die bleiben als solche akut, auch wenn sie sich im Laufe der Zeit ändern. Und ich dachte, dass in diesem Sinne es sich, dass eigentlich meine Aufmerksamkeit und mein Interesse bei algorithmischer Komposition darum handelt, zu beschreiben, zu versuchen, wie musikalische Größen miteinander verknüpft werden. Nicht müssen oder sollen, aber jedenfalls können. Es gibt natürlich unzählige Ansätze, um Musik zu machen. Und ein solcher musikalischer Algorithmus sollte also auch in dieser Richtung offen sein und dem Komponisten die Möglichkeit bieten, verschiedene ästhetische Konzepte damit auszuführen. Was Projekt 1 betrifft, ist das bis zu einem gewissen Grade bisher gelungen. Ich habe sehr unterschiedliche Stücke gehört, die damit gemacht sind. Und auch aus eigener Einschätzung habe ich den Eindruck, dass ich das Programm mit dem, was es tut, doch in unterschiedliche ästhetische Konzepte einbauen lässt. Aber irgendwo sind natürlich Grenzen gesetzt, das ist klar. Es gibt musikalische Konzeptionen, für die Projekt 1 absolut unbrauchbar wäre. Das ist klar. Jetzt über Projekt 2 gesprochen. Da möchte ich hier zunächst einmal anhand dieses Schemas den allgemeinen Aufbau dieses Programmes erläutern. Sie sehen ganz oben links das Wort Liste, das bedeutet, dass dafür jeden Parameter, ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, aber hier können wir das vielleicht uns auch besser einprägen und noch besser kommentieren. Es gibt für einen Parameter eine Liste, in dem die Elemente drinstehen, die für den Parameter in Frage kommen sollen. Diese Auswahl ist natürlich völlig frei. Man kann schon mal für alle Fälle ein gesamtes Orchester da hineinschicken, etwa was eine Instrumentalliste betrifft. Andere Listen enthalten dann eben andersartige Werte. Man kann aber auch natürlich schon von vornherein sehr gezielt diejenigen Elemente in die Liste aufnehmen, von denen man genau weiß, dass man sie brauchen wird, also kein zu viel, kein zu wenig. Aber auf der anderen Seite hat diese Liste keineswegs das letzte Wort, im Gegenteil, es ist eher das erste Wort. Diese Liste besteht entweder aus Zahlen oder aus symbolischen Angaben, also etwa für Lautstärke und dergleichen, also Dinge, die sich numerisch in diesem Augenblick nicht ausdrücken lassen können oder weil sie jedenfalls nicht zahlenmäßig zu erfassen braucht. Und dann ganz rechts steht die Instanz, die dafür sorgt, dass diese Liste gefüllt wird, und das ist der Komponist. Es gibt keine andere Instanz, die diese Liste füllt, das heißt, man muss sie einfach am Bildschirm eintippen, beziehungsweise irgendeiner Datei entnehmen, die man dann anrufen kann, je nachdem, wie man seine eigene Arbeit, wie man sein Projekt organisiert. Dann gibt es danach eine Tabelle, und diese Tabelle, darum habe ich dieses Kästchen ein bisschen größer gezeichnet, besteht aus Zeilen und Spalten, wie das eine ordentliche Tabelle tut. Und diese Tabelle soll Gruppen enthalten. Und Gruppen, das sind Listenelemente, die hier zu verschiedenen Gruppen zusammengefügt werden können. Der Einfachheit halber werden die Listenelemente in der Tabelle nur jeweils bei ihrer laufenden Nummer aufgerufen, also bei dem, was man den Index nennt. Ein Instrument an fünfter Stelle der Liste würde also hier in der Tabelle einfach mit der Zahl 5 angedeutet. Und so kann man die Listenelemente in beliebiger Weise gruppieren und auch in beliebig viele Gruppen vorbereiten. Das scheint ganz praktisch zu sein, weil man dann hinterher einfach sich auf solche bereits vorgeformten Tabellengruppen berufen kann. Angenommen, eine Tabellengruppe enthält, ich denke mal jetzt an Instrumente, eine Tabellengruppe enthält Holzbläser, dann kann ich einfach, indem ich die Gruppe 1 zitiere, dafür sorgen, dass ich meine Holzbläser dann im Ensemble habe und so weiter. Auf der anderen Seite war das damals aber auch, und das ist ein kleines Stückchen Entwicklungsgeschichte aus der Musik, die wir heute unter dem Zeichen der algorithmischen Musik besprechen, aber die früher einfach elektronische Musik oder sonst wie hieß, Oh ja, nicht nur das, sondern ich denke vor allem daran, dass die Computertechnik sich so enorm entwickelt hat seitdem. Damals musste man sein Programm und seine Daten, die dazugehören, an einem Schalter abgeben, ich habe das schon mal erwähnt, in Form von Lochkartenstapeln oder Lochstreifenspulen oder dergleichen. Und dann warten 20 Minuten oder 2 Stunden oder 2 Tage, vielleicht sogar 2 Wochen, wenn es gar nicht anders ging, bis man seine Resultate bekam. Und dann war es natürlich zweckmäßig, für einen solchen Computerjob so viel möglich vorbereiten zu können, weil man zwischendurch gar keine Möglichkeit des Eingriffs hat. Wenn man also 10 verschiedene Experimente machen wollte mit dem Programm, dann konnte man auf diese Weise durch 10 Experimente, selbst 100, wenn es sein muss, vorbereiten und das einen Job an diese bekannten Schalter abgeben und dann die Resultate aller dieser einzelnen Experimente sich hinterher zu Hause angucken. Und eben weil dieses interaktive Element, was es heute so geläufig ist, früher ganz sogar fehlte, war es außerordentlich wichtig, so viel wie möglich schon vorweg nehmen zu können. Ja, das hat war mit ein Anlass, um diese ganze Aufteilung zu machen, dieses Verlaufsschema, wie man also ein Projekt abarbeitet. Aber dennoch, selbst außerhalb dieser altertümlichen Umstände, unter den gegenwärtigen Bedingungen, scheint es mir noch immer praktisch, und darum würde ich auch jetzt im Augenblick nichts daran ändern, auf diese Weise Vorsortierungen vorzunehmen. Hier steht deutlich, dass diese Liste tatsächlich nur Indizes enthält, und es ist wiederum der Komponist, der dafür verantwortlich ist, diese Tabelle auszufüllen. Es gibt keine andere Instanz, die das tut. Wiederum am Bildschirm, nach irgendeiner Vorbereitung oder Improvisieren oder aufgrund irgendeiner Datei, die zu einem anderen Zeitpunkt vorbereitet war und jetzt einfach eingelesen worden ist. Und dann stehen eben die Tabellengruppen dieser Tabelle. Dann gibt es die Frage, wie viele solcher Gruppen sollen jetzt in dem Stück, was jetzt komponiert werden soll, oder sagen wir mal in einer Strukturvariante, wie ich das vorsichtshalber genannt habe, wie viele solcher Gruppen sollen kombiniert werden? Und daraus schließt sich die nächste Frage, wenn ich weiß, wie viele, welche denn? Es ist klar, dass man nicht mehr Gruppen zieht, dass man nicht, bei welchen, die Gruppennummern, die da dann angerufen werden, können natürlich die Gruppen, die hier oben bereits in der Tabelle stehen, nicht überschreiten. Es ist klar, dass da es logische Fehler gibt und das Programm würde sich auch weigern, daran mitzumachen und stattdessen eine Fehlermeldung abgeben. Aber auf der anderen Seite, wenn hier in der Tabelle 3 Gruppen stehen, dann kann ich dennoch hier wahrscheinlich auch 20 Gruppen verlangen. Nur wenn es bei den Fragen, welche Gruppen denn, habe ich nur die Wahl zwischen 1, 2 und 3. Aber das kann ich natürlich 20 Mal wiederholen. Also das sind logisch gesehen 2 völlig verschiedene Schritte, die hier vorgenommen werden. Und was auch immer hierbei herauskommt, wird dann untergebracht in einem sogenannten Ensemble. Das ist dann das Ensemble der Gruppen. Also der Instrumentgruppen oder wenn wir an andere Parameter denken, das Ensemble der Lautstärkegruppen oder der Einsatzabstandgruppen oder der Registergruppen oder was immer Sie wollen, die werden dann hierin vereinigt. Jetzt im Gegensatz zum Komponisten, der in den ersten beiden Fällen verantwortlich war für das Ausfüllen dieser Listen, kommen jetzt Selektionsprogramme in Frage. Hier bei der Frage, welche Gruppen, wie viele Gruppen vorkommen sollen. Und dann habe ich bei Which Groups habe ich geschrieben, Permutation Principle, das hätte ich auch, ja, insofern, als die verschiedenen Unterprogramme, die dann angerufen werden können, tatsächlich eigentlich doch ganz allgemein unter dem Begriff der Permutation gefasst werden können. Bei Permutationen müssen wir Folgendes denken. Wir haben eine bestimmte Reihe von Elementen zur Verfügung. Bei einer Zwölftonreihe sind es 12. Wenn ich 8 Lautstärken habe, sind es 8. Je nachdem, wie viel ich zur Verfügung habe. Und es handelt sich jetzt darum, aus diesem Vorrat, für 8 oder 12 oder was immer es ist, jetzt auszuwählen. Darum nenne ich das auch Selektion, weil es sich um verschiedene Verfahren handelt, die aber dann tatsächlich auch letzten Endes auf die Permutation hinauslaufen. Die eine Selektion könnte ja darin bestehen, dass ich jedes Element nur einmal anrufe. Aber auch wirklich jedes Element nur einmal. Dann gilt also dieses Wiederholungsverbot, was hier schon öfter zur Sprache gekommen ist. Ich kann aber auch willkürlich auswählen, eine Permutation machen, die keineswegs vollständig ist, sondern manche Elemente unbenutzt lässt. Oder ich kann mir vorstellen, dass im Gegensatz dazu manche Elemente häufiger vorkommen können oder sogar müssen als andere. Alles das ist so selektionelle Interpretation. Warum ich hier diesen terminologischen Unterschied gemacht habe, weiß ich nicht. Das ist ein uraltes Manuskript von 30 Jahre alt. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich werde schon Gründe gehabt haben. Jedenfalls, und das ist der Punkt, um den es mir geht, es ist nicht der Komponist, der jetzt in diesem Augenblick sagt, wie viele Gruppen aus der Tabelle entnommen werden sollen oder welche es sind in dem Einzelnen, sondern das tut eine Instanz, die Teil des Gesamtprogramms ist, und diese Instanz wird vom Komponisten einfach angewiesen. Also ich müsste eigentlich korrekterweise ganz rechts nochmal Komponist mit einem Pfeil schreiben, denn der Komponist gibt an, welches Selektionsprogramm benutzt werden soll, und das Selektionsprogramm nimmt dann die Entscheidung vor, die hier erwartet wird. Was auch immer hier passiert ist in diesem Bereich, es entsteht ein Ensemble, wo eine Gruppe drin ist oder mehrere Gruppen oder eine Gruppe dreimal, alles ist möglich. Das Ganze dient dazu, um hier den Planungsprozess, den der Komponist doch eher ein Stück komponiert wohl durchlaufen muss, sozusagen flüssig zu machen, in seine Einzelbestandteile zu zerlegen und diese Einzelbestandteile dann in einer möglichst beweglichen, einer flexiblen Form anzubieten. Es ist genauso, als wenn ich, sagen wir mal, eine Zwölftonreihe habe als Zwölfton-Komponist und möchte mit dieser Reihe jetzt in einer organisierten, strukturierten Form innerhalb meines Stückes arbeiten. Dann könnte ich mir von vornherein überlegen, ob ich diese Zwölftonreihe in vier Dreitongruppen zerlege und dann für die weitere Gestaltung des Stückes mich hauptsächlich auf Dreitongruppen berufe, oder ob ich etwa die Zwölftonreihe in drei Viertongruppen zerlege. Ich könnte aber auch, sagen wir mal, eine Fünfton- und eine Siebentongruppe haben. Das sind Dinge, die hinterher doch den Verlauf der weiteren Arbeit durchaus beeinflussen. Und das ist diese Flüssigmachung hier. Dass ich also von Fall zu Fall derartige Entscheidungen zerlege in ihre einzelnen Bestimmungsgrößen, indem ich etwa fragen kann, wie viel, und wenn ich weiß, wie viel, wie oft ich also dann zugreife, und zwar in welcher Form. Das wäre also hier diese Frage, die hier beantwortet wird. Wir sehen hier in einer weitergehenden Weise als in Projekt 1 eigentlich der Prozess der kompositorischen Entscheidungsfolge, die Fragen, die man sich nacheinander vorlegt, die diese Fragen nach und nach hier beantwortet werden können. Wenn wir einmal dieses Ensemble haben, dann haben wir in dem Ensemble den definitiven Vorrat sind aller Elemente, die jetzt auch tatsächlich in ein Stück hineingeraten. Wenn Sie da an Projekt 1 denken, dann ist das also etwa die Einsatzabstandtabelle, wo dann, wie wir das hier auf dem Schirm gesehen haben, etwa 14 Einsatzabstände sind. Einige dürfen häufiger vorkommen, andere nur einmal vielleicht. Das ist eigentlich dann das definitive Einsatzabstandsensemble, aus dem genommen wird. Hier bedarf es eines gewissen Weges, um zu diesem Ensemble zu kommen. Aber dieser Weg betrifft eigentlich eine Planung insgesamt. Wenn ich von vornherein weiß, dass ich lediglich ein Streichquartett habe, dann brauche ich hier bloß die Streichinstrumente anzugeben. Ich mache eine Gruppe hier, ich sage, es gibt nur eine Gruppe, welche, das ist die eine. Da sind diese Fragen natürlich sehr, sehr einfach beantwortet. Je umfangreicher das Material ist, je mehr ich die Sache auseinanderfächere später beim Komponieren und also in Teile zerlege und diese Teile zu unterschiedlichen Gruppierungen wieder zusammenfassen will, desto komplizierter wird natürlich der Prozess, der hier sich abspielen wird, aber das ist ganz normal, das ist beim Komponieren ohne Computer ja auch so. Und wir wollen eigentlich weiter nichts tun, als versuchen, dass die Folge der Entscheidungen, die man beim Komponieren treffen muss oder treffen kann jedenfalls unter gewissen Umständen, hier im Einzelnen greifbar zu machen, algorithmisch zu beschreiben, sodass sie gewissermaßen mechanisch ablaufen können, mit Hilfe eines mechanischen Instruments, wie es der Computer ist. Dann, wenn das Ensemble also endlich beieinander ist, dann ist die Frage, wie viele Elemente soll jetzt diesem Ensemble entnommen werden? Und natürlich, die Antwort ist sehr einfach, so viel, bis das Stück zu Ende ist. Weshalb auch hier steht als Instanz, die diese Frage in erster Linie beantwortet, die Länge der Variante, die komponiert werden soll. Und diese Länge hat der Komponist natürlich festgesetzt. Genau wie der Komponist gesagt hat, ich nehme hier ein bestimmtes Auswahlprogramm oder hier. Nun sagt der Komponist hier, ich möchte gern für meine Variante, sagen wir mal etwas sagen, was 3 Minuten lang ist. Dann muss ich es nur wissen, wie rechne ich 3 Minuten um in die Anzahl Elemente, die ich brauche. Das ist ein kleines Problem, auf das wir später noch vielleicht im Einzelnen zu sprechen kommen. Das heißt, ein Problem ist es eigentlich nicht, aber stellt doch eine gewisse Schwierigkeit dar. Ich kann das jetzt schon ganz einfach andeuten. Ich habe natürlich auch ein Ensemble der Eingangsabstände. Und wenn ich etwa in der Lage bin, einen mittleren Eingangsabstand auszurechnen, dann kann ich die Länge meiner Variante durch diesen mittleren Eingangsabstand dividieren und dann weiß ich, wie viele Eingangsabstände ich brauche. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob tatsächlich die Eingangsabstände später wirklich genau so gewählt werden, dass der mittlere Eingangsabstand dabei herauskommt. Es kann durchaus sein, dass in dieser Weise dadurch, dass kürzere Werte oder längere Werte bevorzugt werden, aus allerlei Gründen, auf die wir im Einzelnen noch sprechen werden, über die wir noch sprechen werden, dass dann doch das Stück, nachdem wir wissen, wie viele Entscheidungen wir hier treffen müssen, ein klein wenig kürzer ausfällt oder ein klein wenig länger ausfällt. Nach meiner eigenen Erfahrung bewegen sich diese Abweichungen in der Größenordnung etwa von 10%. Das ist also noch halbwegs verdaulich. Überhaupt ist dies eine Frage, die ich auch von anderer Seite schon mal beleuchtet habe, nämlich, dass es ein gewisses Verhältnis gibt zwischen dem Strukturgehalt, man könnte auch sagen Informationsgehalt, um es ganz modern auszudrücken, einer musikalischen Variante und ihrer Dauer. Also das heißt, eine Information eines gewissen Komplexitätsgrades ist interessant für eine gewisse Zeit und danach erlahmt die Aufmerksamkeit, es wird nichts Neues mehr geboten. Nun gut, Wiederholungen gehören auch zum Geschäft, vor allem auch in der Musik. Musik völlig ohne Wiederholung kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Aber auch da ist irgendwo eine Grenze erreicht, sodass also hier eigentlich mehr zur Diskussion steht als nur die Frage, wie man eine vorgegebene Dauer durch einen gedachten mittleren Einsatzabstand dividiert. So, hier kommen Fragen zu tragen, die weitergehen und eigentlich doch in das Gebiet nicht nur der musikalischen Ästhetik, sondern vor allem auch der Musikpsychologie eigentlich hineingehen, wie man Musik überhaupt erfährt und beim Hören verarbeitet. Wenn wir einmal diese Frage beantwortet haben, dann kommt die letzte Frage noch, welche Elemente soll das denn nun sein? Im Idealfall werden die Elemente hier in der Weise gewählt, dass dieser mittlere Eingangsabstand tatsächlich letzten Endes sich realisiert. Aber wir reden ja nicht nur über Eingangsabstände, sondern auch über andere Parameter, die keinen direkten Einfluss auf die Zeit haben, beispielsweise Lautstärken oder etwas, oder welche Instrumente verwendet werden. Auch da wollen wir natürlich entscheiden können, in welcher Weise diese Elemente jetzt hier rausgesucht werden sollen. Nun, Projekt 1 hat uns da einige Beispiele gegeben, denn wir reden da von 7 Prozessen. Im Prozess 1 soll es möglichst unregelmäßig und bunt zugehen, im Prozess 7 soll es möglichst unbunt, also mehr einfarbig, monochrom zugehen, in dem größere Gruppen gleicher Elemente entnommen werden und dann die davon abgeleiteten, einschließlich der 8 Brücke als Prozess 4. Hier gibt es nicht diese 7 Prozesse von Projekt 1, sondern hier gibt es eine Reihe wiederum von Selektionsprogrammen, mit denen das vorgenommen werden kann. Ich werde sie im Einzelnen noch beleuchten. Ich habe sie schon mal kurz erwähnt, auch gerade eben vor ein paar Minuten noch, dass es einfach darum geht, inwieweit Wiederholungen erlaubt, inwieweit Wiederholungen also vermieden werden oder erzwungen werden. Bei all diesen Selektionsprozessen, sowohl hier als auch da und da, gibt es auch immer eines, das heißt in der Sprache dieses Programmes Sequence oder Reihenfolge, das heißt, dass der Komponist selber die Reihenfolge angibt. Das braucht also kein aleatorischer Prozess zu sein, sondern es kann vom Komponisten reflektiert werden. Das dann kann so weit gehen, dass alles, was aus Projekt 2 herauskommt, von vornherein vom Komponisten bereits so verlangt worden ist, sodass das Projekt 2 völlig überflüssig wird, denn es kommt sowieso nur wieder raus, was der Komponist reingesteckt hat. Interessant wird ja ein solches Programm nur dadurch, dass der Komponist sozusagen einen strukturellen Rahmen beschreibt oder sich vorstellt und dann dem Algorithmus überlässt, eine Einzelentscheidung zu treffen, die der Komponist in einem gedachten Rahmen auch hätte treffen müssen. Das heißt, dass eine gewisse Unsicherheit dadurch hineinkommt, dass es jeweils gewisse Freiräume gibt, in denen dann anstelle des Komponistenhirns einfach ein Zufallsgenerator eintritt. Das ist, wäre also die Beantwortung dieser Frage und damit sind wir schließlich bei der Partitur, denn in der Reihenfolge, in der die Elemente hier gewählt werden, werden sie dann chronologisch oder jedenfalls tabellarisch von oben nach unten in der Partitur aufgelistet. Das ist das allgemeine Ablaufschema, was sich doch in den hier deutlich werdenden Kulturen von Projekt 1 unterscheidet. Auch bereits absehbar, dass man hier wesentlich mehr Fragen zu beantworten hat, als das in Projekt 1 der Fall ist. Eben gucken, ob wir die nächste Frage, die ganz interessant wäre, hier sich anzuschauen, ist, wie denn nun aufgrund dessen diese Schirme aussehen, die dabei letzten Endes herauskommen. Das heißt, die Fragen im Einzelnen, die sich auf diese Parameter dann beziehen. Weil das ist ungefähr das gleiche Abstraktionsniveau oder Verallgemeinerungsniveau. Und das sieht dann so aus. Das heißt, ein Datenformular. So steht das im Handbuch, was noch immer gültig ist auf den heutigen Tag und so auch war es früher so, man musste zunächst diese Anrufnummer eingeben und danach die entsprechenden Daten, die aufgrund dieser einen Anrufnummer erwartet werden. Zweitens, die Anrufe mussten vollständig beantwortet werden. Und drittens, sie mussten noch in dieser Reihenfolge beantwortet werden, von 1 bis runter zum Schluss. Nur diesen Zwang haben wir inzwischen abschaffen können in einer neueren Version, die jetzt als nächstes kommen soll. Sind das dann einzelne Schirme und Sie können die Schirme in jeder beliebigen Reihenfolge ausfüllen oder unausgefüllt lassen. Das Programm wird sich dann darum kümmern, was das für Konsequenzen hat und ab und zu vielleicht mal der Lagebericht zwischendurch geben auf dem Schirm, sodass der Komponist weiß ungefähr, woran er ist. Jedenfalls ein derartiger Zwang der Vollständigkeit oder der Reihenfolge, den gibt es natürlich nicht. Aber die Daten als solche, die haben ihre Bedeutung natürlich nicht verloren. Ganz allgemein kann der Komponist seinen Namen angeben, er kann irgendwelche näheren Einzelheiten zu seinem Projekt hier vermelden, das ist völlig frei. Dann kommt etwas, was Kombination heißt, das darauf habe ich hingewiesen, das will ich im Augenblick überschlagen, weil es besser ist, andere Dinge erstmal vorwegzunehmen. An Nummer 5 kommt die Startzahl für den Zufallsgenerator. Dadurch, dass dieser Zufallsgenerator eine reproduzierbare Zahlenfolge erzeugt, kann man also mit Hilfe der gleichen Startnummer ganze Prozesse noch einmal wörtlich wiederholen. Das erweist sich zuweilen als außerordentlich praktisch. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem ersten Parameter, den wir im vorigen Bild gerade gesehen haben, oder jedenfalls uns haben hineindenken können, das Instrument. Da sehen Sie zunächst die Liste, die der Komponist ausfüllen muss. Zweitens, denn da sehen Sie unter Nummer 12 die Tabelle, die der Komponist ausfüllen muss. Und also hier, hinter der 12, kommen dann all die Indizes, und zwar zeilenweise, je nachdem, wie viele solcher Gruppen man haben will. Dann war die Frage, wie viele Gruppen soll man haben? Number of Groups steht hier. Und da hat der Komponist die Möglichkeit, eine 1, eine 2 oder eine 5 zu geben. Das sind die Selektionsprozesse, auf die dann lediglich hingewiesen wird und die dann vom Computer dann erst vollzogen werden. Alle ist einfach der Würfel, der eine beliebige Zahl würfelt zwischen 1 und der Anzahl Gruppen, die überhaupt in der Tabelle stehen. Das weiß der Computer ja, wie viele das sind. Aber ich habe da 5 Gruppen in der Tabelle stehen. Dann würde bei AD also irgendeine Zahl herauskommen zwischen 1 und 5. Das sind die Anzahl Gruppen. Wenn ich vorhin sagte, dass da beliebig viel mehr sein könnten, dann war das insofern ein Irrtum, solange diese Instruktion noch gilt, dass Alia beschränkt bleibt auf die Anzahl der Gruppen. Man bräuchte diese Beschränkung bloß aufzuheben, dann könnte man tatsächlich hier sehr viel mehr haben. Ob das wünschenswert ist, frage ich mich allerdings. Eine andere Möglichkeit ist eine 2 für Serie, dann wird also eine Reihe gebildet. Nein, das ist Unsinn, da wird überhaupt keine Reihe gebildet, sondern da wird auch zwischen 1 und 5 gewürfelt, aber wenn ein zweites Mal gewürfelt wird, dann ist die Zahl, die zum ersten Mal rauskam, gesperrt, weil Serie ja das Wiederholungsverbot kennt. Das heißt, wenn ich 5-mal Serie anrufe nacheinander, dann kriege ich die 5 verschiedenen Zahlen, die einmal. Wenn ich 5-mal Alia anrufe, bin ich dessen nicht sicher. Die Zahlen liegen auch nur zwischen 1 und 5, aber es kann eine Wiederholung vorkommen, sodass eine andere Zahl dann ausfällt. Das ist dann eben der Unterschied. Der Unterschied ist eigentlich nicht besonders groß und in vielen Fällen völlig vernachlässigbar. Aber der Vollständigkeit halber habe ich das nun doch hier mal aufgenommen. Und dann kann man schließlich die Ziffer 5 geben, aber hinter der Ziffer 5 muss man dann tatsächlich die Ziffern geben, die man hier haben will. Nun kann man sich fragen, warum kann ich hier bei jedem Anruf eine andere Anzahl Gruppen kriegen, sei es mit Alia, sei es mit Simis, sei es mit der Sequenz, die ich hier angegeben habe. Und das liegt daran, dass dieses ganze Programm in sich selber so oft abläuft, wie der Komponist das will. Ich habe vorhin gesagt, das Programm erzeugt zunächst mal eine Variante. Und das ganze Programm soll also variable Strukturvarianten erzeugen. Im Sinne dessen, dass damals, als das Programm entstand, man noch kein interaktives Computersystem zur Verfügung hatte, war es nützlich, von vornherein eine große Anzahl Varianten zu verlangen, sodass man dann hinterher aussuchen kann, welche Variante die für den gedachten Zweck zweckmäßig ist. Dann, wenn ich etwa 10 Varianten verlange, dann komme ich 10-mal an dieser Stelle vorbei. Und dann ist es schon interessant, in welcher Weise ich diese Fragen hier beantworte. Aber nicht nur das. Es gibt auch etwas anderes, ich will es nur ganz kurz andeuten. Angenommen, ich habe eine Partitur, in der Holzbläser, Blechbläser und Scheibe vorkommen. Und ich möchte die 3 Gruppen getrennt halten, in dem Sinne, dass jede Instrumentgruppe eine andere Behandlung erfährt. Dann wird dieses Programm 3-mal durchlaufen und jeweils vom selben Zeitpunkt 0 anfangend für die angegebene Gesamtdauer die entsprechende Struktur komponiert. Das heißt, dann komme ich an dieser Station schon 3-mal vorbei, nur für diese 3 Schichten, aus denen eine, ja, sagen wir mal, eine Partitur sein oder eine Variante besteht. Insofern kommt es tatsächlich häufig vor, dass diese Fragen beantwortet werden müssen und diese Selektionssysteme, Alia, Serie, Reihenfolge und so weiter, sorgen eben dafür, dass es für eine große Anzahl von Durchläufen genügend viel Antworten gibt, und zwar strukturierte Antworten. Etwa in der Weise, dass Wiederholungen ausgeschlossen sind oder dass ich Gewichtsfaktoren anbringe, was ich mit Sequenzen schön machen kann. Und so weiter und so weiter. Dasselbe übrigens gilt natürlich für die Gruppenwahl, nachdem ich einmal hier rausgekommen habe, die viele sein sollen, kann ich dann im nächsten Zuge hier angeben, auf welche Weise dann welche Gruppen nun also herauskommen sollen. Die Spielregeln sind dann denkbar einfach. Ich bleibe mal eben bei einem unserer 5 Tabellengruppen. Wenn ich hier mit Serie, sagen wir mal, zunächst nur 2 habe, und hier auch mit Serie arbeite, dann werde ich aus den 5 2 wählen. Sagen wir mal, sind 1 und 3. Wenn ich das nächste Mal bei der Station vorbeikomme, dann brauche ich diese Anzahl nicht nochmal zu wählen. Die wirkt natürlich durch, aber die Gruppenselektion kommt wieder. Und 1 und 3 wird dann inzwischen gesperrt. Da kommt meinetwegen 5 und 4 zum Zuge und so weiter. Ein solcher Vorrat, der durch den Anruf von Serie gebildet wird, wird so lange angewendet, bis er leer ist und dann wird er aufs Neue wieder angeführt. Dann schlagen wir die Nummer 13 für einen Augenblick, dann kommen wir bei Nummer 14, bei dem, was wir auf dem vorigen Bild gesehen haben, ganz unten, als Ensemble. Das ist also die endgültige Reihenfolge, mit der die Elemente, die nur in Ensemble Sommerspiel, in diesem Fall der 6. Instrumente, in die Partitur übertragen werden sollen. Und da haben wir die Auswahl zwischen 5 verschiedenen Selektionssystemen, alle dasselbe wie vorher schon. Ratio ist eigentlich eine Abacht von Serie, in dem Sinne, dass ich hier eine Reihe von Gewichtsfaktoren mitgeben kann. Wenn ich alle Gewichtsfaktoren überall einzeln setze, dann ist es genau dasselbe wie Serie. Bei Gruppen kann ich eine Gruppengröße jeweils auswählen zwischen A und Z, kleinste Gruppe, größte Gruppe, und Gruppe heißt immer wiederholte Elemente. Also, ich habe zwischen 1 und Z, 1 und 3 meinetwegen, 2 ist gewählt, dann ist die Gruppe 2 Elemente lang nur. Ja, vielleicht für Gruppenbildung vielleicht ein bisschen wenig, vielleicht würde ich etwas größere Zahlenbereiche nehmen. Ist auch egal, da kriege ich jedenfalls eine Anzahl der Wiederholungen und dann kriege ich hier einen Typ 1, 2, 3 oder 4. Und 1, 2, 3 oder 4, das muss man einfach wissen, das steht hier nicht drin, bezieht sich auf die Möglichkeit, sowohl die Gruppengröße als auch die, das Element, was dann gewählt werden soll für die Gruppe, dass diese beiden Entscheidungen sowohl mit Alea als auch mit Series getroffen werden können. 1 ist also Alea Alea, 2 ist Alea Serie, 3 ist Serie Alia und 4 Serie Serie. Das steht dann im Handbuch und wenn das dann später mal auf dem Schirm kommt, dann wird es auch auf dem Schirm stehen. Dann braucht man sich nicht mit solchen kryptischen Anmerkungen zu behelfen. Jedenfalls wird dann auf diese Weise eine Gruppengröße und ein Element gewählt. Bei Sequenz wird genau wie oben auch die Reihenfolge mit der Hand hingeschrieben. Naja, für ein längeres Stück ist das eine Menge Schreibarbeit, da braucht man vielleicht zig oder hunderte von Zahlen, ist also vielleicht nicht besonders nützlich in diesem Fall, aber ich kann natürlich auch, sagen wir mal, mich auf eine kleinere Anzahl Angaben beschränken und die werden dann einfach, wenn sie verbraucht sind, immer von vorne wieder abgespult. Dann kriegt man also eine interne Wiederholungsstruktur auf diese Weise. Das ist also nach allerlei Richtungen hin flexibel und anwendbar. Und dann gibt es schließlich die Tendenz, über die ich schon gesprochen habe, wobei die Größe D angibt, wie viele solcher Masken ich haben möchte. Und dann für jedes D, also muss ich dann die Größen A1, A2, Z1 und Z2 angeben. Das sind einfach die Maskenränder, die Koordinaten der Maskenränder. A ist der Anfang, Z ist das Ende der Maske. Und auf diese Weise kann ich die Größe dieses Fensters angeben. Und das dann D mache. Also hier der 3 steht, da muss ich diese Vierergruppe, diese Quadruppe eben dreimal hinschreiben. Dann arbeiten wir beim Instrument tatsächlich zunächst die Liste. Wir haben die Anzahl der Gruppen, welche Gruppen, und wir haben dann letzten Endes die Entscheidung für die Partitur. Nur, sagte ich gerade schon, dass eine Partitur auch in mehreren Schichten berechnet werden kann. Und das verbirgt sich hinter der Frage Union oder Vereinigung, wie ich das ja in Deutschen nenne. Also 0 bedeutet eine Schicht, das bedeutet, alles, was in dem Ensemble drinsteht, wird als eine große Einheit betrachtet und aus dieser Einheit werden die Elemente nach dem entsprechenden Selektionsprinzip herausgenommen, solange bis die Partitur voll ist. Dann entstehen also keine Schichten, sondern die Partitur, ja, die können auch sagen, ist einfach eine einzige Schicht, in der alles vorkommen kann. Dann gibt es die Größe 0 bedeutet, dass es mehrere Schichten gibt, und zwar immer so viele Schichten, genau so viele Schichten, wie Tabellengruppen im Ensemble stehen. Ich sagte schon, ich könnte unterscheiden Holzbläser, Blechbläser und Streicher. Das wären dann also etwa 3 verschiedene Gruppen. Wenn ich diese 3 Gruppen dann in das Ensemble bringe, dann kann ich diese Trennlinien berücksichtigen, sodass dann für jede dieser Gruppen, für die Holzbläsergruppe, die Blechbläser und dann die Streichergruppe, diese Berechnung stattfindet. Sodass in dem Fall also 3 Schichten entstehen, die alle zeitlich überlagert werden. Und dann kann man außerdem noch dabei berücksichtigen, ob man die 3 Schichten auseinanderhalten will in den harmonischen Beziehungen oder ob man über alle 3 Schichten hinweg gemeinsame harmonische Beziehungen herstellen will. Da wird also der Harmonikparameter ganz an den Schluss geschoben und zunächst mal werden nur die Zeitstellen berechnet oder auch die anderen Parameter meinetwegen, sodass man genau weiß, wie diese drei Schichten übereinander überlagert sind, vor allem in zeitlicher Hinsicht mit den Einsatzpunkten. Und dann hinterher kommt dann der Harmonikparameter, der dafür sorgt, dass er durch die Schichten eine sinnvolle Harmonik, also die Harmonik in der Weise läuft, wie der Komponist das vorgeschrieben hat, im Harmonikparameter, der später an die Reihe kommt. Damit hätten wir also hier auch noch diese Vereinigung oder Union gesprochen. Na, dann will ich doch eben, weil wir hier dabei sind, vielleicht gerade doch noch auf die Kombination eingehen. Mit 0 gibt es keine Kombination, also dann scheidet diese Möglichkeit als Ganze aus. Ich kann aber auch sagen, ich möchte gerne mit Register kombinieren. Und das hat folgenden Grund. Angenommen, Sie haben in einem Ensemble eine Reihe von Instrumenten und im Registerensemble eine Reihe von Registern. Dann geht das Programm davon aus, dass jedes Instrument mit jedem Register kombinierbar ist. Übrigens sozusagen die allgemeine Annahme oder Prämisse für die serielle Musik, die ja auch zunächst mal, wenn sie Reihenfolgen permutiert und das über das ganze Stück hin, die ganze Dauer des Stückes hin, davon ausgehen muss, dass sich jedes Element des einen Parameters mit jedem Element des anderen Parameters kombinieren lässt. Und das ist im Allgemeinen ja auch wahr, in dem Sinne, dass doch praktisch jedes Instrument sowohl hohe als auch tiefe Töne hat, kurze als auch lange Töne spielen kann, laute als auch leise Töne spielen kann, von Ausnahmen eben mal abgesehen, aber in so einer allgemeinsten Form, wenn ich so etwa an die Musik im Zustande des Klavierauszuges denke, dann geht das sicher ungefähr auf. Für alle Fälle, wo das nicht aufgeht, muss man dann eben besondere Voraussetzungen berücksichtigen, aber im Allgemeinen gilt das schon. Und vor allem, wenn man jetzt so etwas in einem Computerprogramm unterbringt, geht man auch zweckmäßigerweise zunächst mal davon aus, dass sich jede Zahl, die in einem Parameter erscheint, mit jeder Zahl kombinieren lässt, die in einem anderen Parameter erscheint, es sei denn, Ausnahmen davon sind ausdrücklich in irgendeiner Weise aufgeschrieben. Jetzt könnte, gerade weil diese Ausnahmen doch zuweilen eine wichtige Rolle spielen, würde die Kombination mit dem Register bedeuten, dass ich dafür sorge, dass ein gewähltes Instrument nur ein solches Register zugeschoben bekommt, zuerteilt bekommt, in dem es auch tatsächlich spielen kann. Und umgekehrt, wenn zunächst einmal ein Register ausgewählt wurde, dass nur solche Instrumente in Frage kommen, die in dem Register auch einen Ton haben. Und das kann der Komponist von vornherein berücksichtigen, indem er, sagen wir mal, in der Tabellengruppe, wir haben ja eine Tabelle für das Instrument und eine Tabelle für das Register, dass wir dafür sorgen, dass in der Tabellengruppe 1, sagen wir mal, bestimmte Instrumente stehen und in der Registergruppe 1, nur solche Register, die von allen diesen Instrumenten auch gespielt werden können. Sodass ich sicher bin, in der Tabellengruppe 1 gibt es keine Konflikte. Und in der Tabellengruppe 2 auch keine, 3 auch nicht, 4 auch nicht. Und wenn es gar nicht anders geht, dann kann ich ja für jedes Instrument, für jedes Register eine einzelne Tabellengruppe anlegen und auf diese Weise dafür sorgen, dass jedes Instrument sein eigenes Register bekommt. Übrigens wird die Frage auch hier beantwortet, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, aber immerhin. Wenn ich also diese Kombination mit Register einschalte, also die Frage 4 mit der Antwort 3 beantworte, dann heißt das, dass wenn für das Instrument aus einer bestimmten Tabellengruppe gewählt wurde, dann wird aus der Tabellengruppe mit der gleichen Ziffer auch das Register gewählt. Also Komponist hat das entsprechend vorbereitet, dass das ineinander aufgeht und der Computer kann das dann in dieser Weise berücksichtigen. Und so kann ich auch mit den anderen Parametern eine solche Kombination vorschreiben, wie das im Einzelnen vor sich geht, das würde ich jetzt zu weit führen. Dafür haben wir andere Bilder zum Angucken und vielleicht andere Gelegenheiten, um darüber zu reden. Nur die Tatsache als solche wollte ich nicht unerwähnt lassen, dass eben im Gegensatz oder zur Verfeinerung des Grundsatzes, dass jedes Element des einen mit jedem Element des anderen Parameters verknüpft werden kann, hier die Möglichkeit besteht, feste Verbindungen anzulegen, sodass, wenn für das Instrument eine bestimmte Entscheidung getroffen ist, die Registerentscheidung entfällt, weil zusammen mit der Instrumententscheidung bereits die Registerentscheidung getroffen wurde, vermöge dieser Kombination. Und so kann man das mit den anderen Parametern auch machen. Man kann sie alle kombinieren oder in jeder beliebigen Auswahl und zwar immer nur vom Instrument aus gesehen. So war das in der Version, die hier auf dem Schirm steht, in der neuen Version, die ich plane, wird diese Möglichkeit aus dem Parameter ganz so herausgenommen, kriegt eine eigene Abteilung auf dem Schirm oder einen eigenen Schirm, was weiß ich, sodass man derart die Instruktionen von jeder Stelle des Programms ausgeben kann und nicht gezwungen ist, alles vom Instrument her zu betrachten. Aber das Instrument, um darauf nur eben einzugehen, hat außerdem hier noch eine Reihe von Definitionen. Man könnte über das Instrument nichts sagen, doch das Instrument überhaupt nicht mit einem Register sonst in Beziehung setzen, wenn man nicht das Instrument in der Hinsicht vorher definiert hätte. Und darum gibt es hier für jedes Listen-Item eine Spielweise, die stammt an anderen Parameter. In dem Parameter sind die verschiedenen Spielweisen angegeben, durchnummeriert, wie alles andere auch, also mit Indizes versehen. Und ich kann also hier die Indizes des Spielweisenparameters aufführen, sodass man das Instrument weiß oder der Computer weiß, welche Spielweisen für dieses Instrument überhaupt in Frage kommen. Mit Pitch ist es gemeint, dass die Grenztöne angegeben werden, der höchste und der tiefste Ton, mit den Dauern, das kürzeste und die längste Dauer, die das Instrument soll spielen können. Das braucht mit dem wahren physikalischen Instrument überhaupt nichts zu tun zu haben. Das kann eine rein kompositorische Entscheidung sein, weil ich gerne möchte, dass es in einer Variante, wenn ich Posaune spiele, oder ganz kurze Posaunenstöße gibt. Die soll kurz sein, wenn überhaupt, und keine auslangfliegenden Klänge spielen, dann kann ich das also hier entsprechend angehen. Dasselbe gilt dann für die Lautstärken, deren Grenzen angegeben werden, und auch für die Akkordgrößen, sodass das Programm weiß, wie viele Töne von jedem Instrument gleichzeitig gespielt werden können. Das ist ein Blick für den Schluss. Geht uns das an? Nein. Ne?
Das ist auf jeden Fall, das ist vielleicht eher ein Instrument.
Oh, das bin ich. Hallo? Ja, goeiedag. Niet echt, ik sta in een voordrag, in een voorlezing. Het beste, ja, het is moeilijk. Ik ben hierna direct eigenlijk met een concert bezig. Even kijken, ik vandaag bijzonder lastig. De eind van de week hoeft niet. Hoe zit het morgenochtend? Eerst middags is prima. Ja. Uitstekend. Doe maar. Ja, dankjewel. Ja, tot daar. Sorry. Eerst kijken we de volgende. Ja, die harmonie. Ook een parameter die. Mir besonders am Herzen liegt, weil er schwierig ist, viele Möglichkeiten bietet und vor allem durch die musikalische Geschichte, vorbelastet ist. Wir sind wahrscheinlich in harmonischer Beziehung, zumindest solange es sich um klassische Musik handelt, in der neuen Musik sind die Grenzen wohl etwas erweitert, doch empfindlicher als etwa gegenüber einer Lautstärke oder einer falschen Dauer. Wer weiß schon, was die falsche Dauer ist. Wenn man die Partitur nicht genau kennt. Dagegen falsche Töne, die hört man auch ohne. Jedenfalls sehen Sie, dass die Harmonik hier folgende Ausgestaltung gefunden hat. Zunächst einmal wird ein harmonisches Prinzip angegeben und die drei Prinzipien, die heißen Akkord, Reihe und Intervall. Die Nummer 16, 17 und 18 beziehen sich auf die Möglichkeit des Akkordes. Der Komponist kann für alle Möglichkeiten, sowohl für das Akkord als das Reihe als auch das Intervallprinzip, die Daten bereits vorbereiten. Aber zum Zuge innerhalb einer Variante kommt natürlich nur eins von den dreien, welches dann tatsächlich für den Fall ausgewählt worden ist. Nehmen wir mal an, wir haben es mit Akkorden zu tun, dann kriegen wir eine Tabelle, in der alle Akkorde drinstehen. Das heißt, in jeder Tabellenzeile steht ein Akkord. Angegeben mit den Ziffern zwischen 1 und 12, beziehungsweise 1 und 24, wenn Sie mit Vierteltönen arbeiten, je nachdem, wie das Tonsystem geschaffen ist. Jedenfalls mit den Ziffern werden die Akkorde angegeben. Entsprechend viele, so viele, wie man haben will. Dann gibt es die Reihenfolge, in der diese Akkorde jetzt der Tabelle entnommen werden sollen. Also immer eigentlich dieselben Fragen, wie wir sie auch sonst haben. Und für diese Entnahme ist möglich, entweder willkürlich mit dem Zufall oder mit der Wiederholungskontrolle in Ratio oder wiederum nach dem Gruppenprinzip. Das heißt, dass ein und derselbe Akkord mehrfach nacheinander kommen kann, wobei man wiederum eine Kontrolle darüber hat, in welcher Weise die Akkorde der Tabelle entnommen werden, entweder mit Alia oder mit Serie, das heißt mit oder ohne Wiederholungskontrolle, und dann schließlich kann der Kontrollist auch selber die Reihenfolge angeben, mit der die Akkorde entnommen werden. Wenn ein solcher Akkord entnommen ist und wir haben es geschickt mit Gruppe entsprechend oft angewendet, sodass eine Anwendung erledigt ist, dann kommt die Frage, ob der Akkord, wenn er wieder angezogen wird, inzwischen transponiert werden soll. Dass der Akkord nicht immer der gleiche bleibt, sondern auch in verschiedenen Tonhöhenstufen erscheinen kann. 0 ohne Transposition, 1 transponieren mit Alia, 2 mit Serie und drittens mit Reihe. Das heißt, die Reihe der Transpositionsintervalle. Das kann jede beliebige Zahlenfolge sein, nur wenn wir, sagen wir mal, im 12-tönigen System arbeiten, dann sind natürlich jede Zahl auch auf den Bereich von 1 bis 12 beschränkt, weil es andere Transpositionsstufen ja dann schlechterdings nicht gibt. Das sind also hier die Möglichkeiten, mit Akkorden zu arbeiten. Eine andere Möglichkeit ist, eine Reihe anzugeben, eine beliebige Reihe. Das muss keine Zwölftonreihe sein, aber sie darf jedenfalls im Zwölftonsystem die Ziffer 12 nicht überschreiten, weil es im Ton 13 nicht gibt. Also auch das wieder natürlich entsprechend dem gewählten Tonsystem. Das Tonsystem kommt später auf einem anderen Blatt, das sehen wir hier noch nicht. Dann kann die Reihe ebenfalls, nachdem sie einmal durchlaufen worden ist, transponiert werden, entweder gar nicht oder mit Hilfe von Alia oder Serie. Das kann man sich jetzt gut vorstellen. Das sind also eigentlich dann die die Transpositionen, die man sie sonst üblicherweise ja auch kennt. Drittens gibt es die chromatische Transposition und das bedeutet, dass die Reihe um jeweils einen Halbton versetzt wird. Ich sehe hier keinen Unterschied zwischen aufwärts und abwärts. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Neufassung des Programmes hier noch eine Zusatzfrage käme, wenn man hierbei bleiben will, ob diese chromatische Bewegung auf- oder abwärts gehen soll. Und dann schließlich gibt es noch die serielle Transposition. Ich weiß nicht, wie weit Sie im Bilde sind über die verschiedenen Kompositionsverfahren innerhalb der seriellen Musik. Aus dem Bereich stammt das nämlich, denn ein beliebtes Verfahren ist, die Reihe selber auch als die Folge ihrer Transpositionsstufe zu nehmen. Das heißt, wenn die Zwölftonreihe anfängt mit C, E, dann fängt die zweite mal mit E an. Und wenn die Zwölftonreihe weitergeht, C, E, F, dann fängt die zweite mal mit E an, das dritte mal mit F. Und auf diese Weise, indem man jeden einzelnen Ton der Reihe auch als Transpositionsstufe nimmt, kommt man mit 12-maliger Anwendung dazu, dass die Reihe auf allen 12 ihren möglichen Stufen dann auf einmal erschienen ist. Sodass also die Transpositionen direkt an die Reihe selber gekoppelt sind. Auch das könnte man natürlich dahingehend verfeinern, dass die Reihe nicht vorwärts gelesen wird, wie man hier zunächst mal vermuten sollte, sodass die Reihe rückwärts gelesen werden kann oder in Form ihrer Inversion, also ihrer Umkehrung. Naja, das sind Verfeinerungen, an die ich seinerzeit nicht gedacht hatte, weil ich dachte, das Programm ist schon kompliziert genug, wenn wir das einmal richtig ans Laufen kriegen. Mal laufen tut es, aber auch wenn man einige Übungen und Erfahrungen im Umgang damit hat, dann werden sich die Verfeinerungen im Laufe der Zeit ergeben und die lassen sich dann eigentlich relativ bequem anfügen. Dann letzten Endes gibt es noch das dritte, was hier mit Intervall bezeichnet ist, das heißt hier Matrix, und eine solche Matrix ist eigentlich eine Intervallmatrix. Stellt sich eine quadratische Matrix vor, in der sowohl an der X- als auch an der Y-Achse die einzelnen Halbtöne, die einzelnen Intervalle, Entschuldigung, die Intervalle angegeben werden. So dass ich also sage, ich lese am Riegelrand als Zeile ein Intervall, was ich bereits habe, und dann gucke ich entlang der Zeile, welche Intervalle darauf folgen dürfen. Das heißt, ich habe vergessen, das zu sagen, diese Matrix ist eigentlich eine Matrix der verbotenen bzw. erlaubten Folgeintervalle. Man muss immer davon ausgehen, dass zunächst ein Intervall gegeben ist, und die Frage ist, was darf auf dieses Intervall folgen? Denken Sie daran, es ist ein Intervall kein Ton. Das Intervall, das gegeben sein kann, könnte eine große Tech sein, also CE beispielsweise. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ich CEG, den Dreiklang, den Dur-Dreiklang, aus allerlei einsehbaren Gründen nicht haben will, dann würde ich also verbieten, dass auf eine große Terz eine kleine Terz folgt. Vielleicht würde mich der CEGIS nicht stören, CEA würde mich vielleicht wieder stören, CEH vielleicht würde mich gar nicht stören, oder was auch immer die Intervalle sind. Und so für jedes einzelne Intervall, was möglicherweise gegeben sein kann, das können vielleicht alle sein, vielleicht auch nicht, kann ich dann in dieser Matrix aufsuchen, welche Intervalle darauf folgen sollen. Und daraus ergibt sich dann eine Harmonik, die nicht fußt auf Tonbeziehungen, in dem Sinne, wie das eine Reihe tut, sondern auf Intervallbeziehungen. Aus Intervallbeziehungen ergeben sich freilich Tonbeziehungen, allerdings ist der Weg, wie man dann zu den Tonbeziehungen kommt, andersartig organisiert. Sie haben das in Projekt 1 gesehen, wo es ja auch für die Harmonik keine Töne gibt, sondern bloß Intervalle. Und wo die Intervalle so gewählt werden können und nur so gewählt werden können, dass sich die aus Intervallbeziehungen sich ergebenden Tonbeziehungen insgesamt eine Zwölftonreihe, vollständige Zwölftonreihe ergeben können, ohne Tonwiederholung. Das ist hier so ohne weiteres nicht drin. Dies ist ein allgemeineres Prinzip, infolgedessen auch etwas schwieriger zu durchschauen. Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn ich sage, dass die Folgeintervalle, die also hier jetzt angegeben sind, alles mit 0,1, sind einfach Ja-Nein-Entscheidungen, ob der Intervall erlaubt ist oder nicht, dass hier in den Folgeintervallen oder durch die Art, wie Folgeintervalle definiert sind, gewisse Intervalle gar nicht vorkommen können. Ein Intervall, was nicht als Folgeintervall vorkommen kann, kann in Folge auch nicht als gegebenes Intervall kommen. Denn jedes Folgeintervall ist das nächste Mal ein gegebenes Intervall. Und so geht das kettenartig weiter. Also hier ist die Sache etwas schwierig. Jetzt könnte es einen Komponisten geben, der sagt, ich möchte ganz gerne mit dieser Intervallmatrix arbeiten, aber ich übersehe das nicht. Ich kann, weil schließlich 12 mal 12, das sind 144 Striche, die ich da machen muss, also eine 0 oder eine 1. Das ist doch ein bisschen viel verlangt, sich das alles vorzustellen. Infolgedessen kann der Komponist auch einen Akkord eingeben stattdessen. Und den Akkord so gestalten, dass er aus den Intervallen besteht, die er eben als Folge bzw. gegebene Intervalle, die er akzeptieren möchte. Und dann wirft der Computer füllt dann die Matrix entsprechend aus und arbeitet dann mit der Matrix weiter. Das ist ein Verfahren, was sehr empfehlenswert ist, weil man dann von vornherein, weil dieser Akkord, der hier steht, nichts zu tun mit dem Akkord der Akkordtabelle, überhaupt nicht, sondern dieser Akkord steuert lediglich das Ausfüllen der Intervalltabelle. Genügt also etwas anderen Bedingungen. Jedenfalls ist das ganz spannend, und dann kommt tatsächlich eine Harmonik dabei heraus, die den Akkord, diesen Intervallgehalt dieses Akkordes tatsächlich berücksichtigt und widerspiegelt. Was als Intervallgehalt in diesem Akkord hier bei Nummer 22 nicht drinsteht, kommt dann auch tatsächlich in der aus dieser Matrix abgeleiteten Tonreihe nicht vor. Das ist das. Und dann gibt es hier noch eine Merkwürdigkeit, verbotene Töne. Man kann also hier entweder man will keine verbieten oder man kann hier die ganze Reihe oder die ganze Reihe vier Töne verbieten. Ich habe erwähnt das letzte Mal schon die Möglichkeit, sagen wir mal sieben Töne zu verbieten, sagen wir mal die weißen Tasten, und dann bleibt eine pentatonische Musik übrig, die auf den schwarzen Tasten spielt. Es kann Gründe geben, und zwar gute Gründe geben, um eine Zeit lang in einem, sagen wir mal, atonalen Musikstück ein oder zwei Töne gänzlich zu verbieten, also nicht vorkommen zu lassen. Ne, so bei Schönberg treffen wir das so gerade nicht an, aber jedenfalls in dem Augenblick, wo die door de kakofonische muziek zu der seriellen wurde, oder wie man spaßvogel gesagt hat, als der seriöse Musik die serielle ward, da kommen solche Fragen natürlich ins Spiel, weil das plötzlich eine Art von seriellen Parameter wird, dass man nicht nur etwas anwendet und unter Kontrolle anwendet, sondern auch bewusst weglässt. Denn wenn es dann wieder erscheint, erscheint es als Frisches, als Neues, als etwas, was man eine Weile nicht gehört hat. Wenn Sie einen ganz groben Vergleich wollen, dann könnte man einfach daran denken, dass eine Zeit lang G-Moll musiziert wird, sagen wir mal in C-Moll, und plötzlich fällt das S weg und das E erscheint wieder, dann gibt es diesen kleinen harmonischen Ruck, den Effekt des Neuen, eines Tones, und zwar nicht eines Tones als Frequenz, sondern in Beziehung zu seinen Nachbartönen natürlich, und so seinen Grundtönen, was immer es ist. Und diese Art, etwas Neues zu introduzieren und damit musikalische Abschnitte auch voneinander zu unterscheiden, kann man etwa dadurch in den Griff kriegen, dass man für eine Weile bestimmte Töne verbietet. Allein aus diesem Grunde. Nun haben wir ganz allgemein gesprochen von Strukturvarianten, ohne uns darüber zu unterhalten, wie lang eine solche Variante ist. Man denkt natürlich gern an ein kleines Stück Musik, ich sagte vorhin 3 Minuten zum Beispiel. Es können auch 5 Sekunden sein. Was dies betrifft, kann natürlich ein Stück sich aus unzähligen kleinen Abschnitten zusammensetzen, die aber alle durch die überwölbenden Kategorien dieser Gestaltungsmöglichkeiten sich aufeinander beziehen und auf diese Weise den musikalischen Zusammenhang garantieren. Also in dem Zusammenhang sollte man dieses hier sehen, sonst hat das vielleicht keine besonders große Bedeutung. Genau diese Inversion, das ist eigentlich auch nur ein Spielzeug. Sie bezieht sich auf die Matrix und immer diese letzten 4 beziehen sich auf die Matrix. Man kann die Matrix invertieren, das heißt, aus jeder 1 eine 0 und aus jeder 0 eine 1 machen. Dann wird also alle Verbotintervalle werden erlaubt und alle erlaubten Intervalle werden verboten. Ja, man kann damit spielen und gucken, was dabei rauskommt. Ich selber weiß es auch nicht. Das lässt sich hier leicht programmieren, also habe ich mal mit aufgenommen, aber für den ästhetischen Nutzen stehe ich eigentlich nicht ein. Okay, das war also auch noch eine kompliziert angelegte der Harmonik. Das Register ist dann ganz einfach. Ich nenne das dann sozusagen Standard-Parameter, die regelmäßigen Parameter, die alle eigentlich nach dem gleichen Schema ablaufen. Wir haben die Liste, wir haben die Tabelle mit den verschiedenen Tabellengruppen, wir haben dann die Gruppenselektion. Die Frage nach wie vielen Gruppen und dann welche Gruppen wird in dieser Version, die wir hier abgebildet sehen, nur im Falle des Instrumentes gestellt. Weil das Instrument bei der damaligen Vorstellung eine Art von zentraler Position einnahm. Und ich gehe aus von der Instrumentalmusik. Wenn Sie sagen, nein, ich gehe lieber aus von Klängen überhaupt, das muss keine Instrumentalmusik sein, dann sind wir immer noch beim Gleichen. Denn auch Klänge sind ja schließlich dasjenige, was klingt, wie ein Instrument auch tut. Und ich kann mich also auch auf Klänge genauso gut zentral beziehen wie auf Musikinstrumente. Also da liegt der Unterschied eigentlich nicht. Nur gibt das dem Instrument eine Art von Vorzugsposition. Und die möchte ich eigentlich lieber abschaffen. Und ich denke daran, in Zukunft in der neuen Version auch in einem solchen Falle die Möglichkeit zu bieten, die Anzahl zu oder zumindest, wenn es nicht für jeden Parameter ist, dann aber jedenfalls für denjenigen, der an erster Stelle kommt. Ich habe das letzte Mal den Hauptparameter genannt, der in der Hierarchie der Parameter an erster Stelle steht und als erster ausgerechnet wird, von dem alles andere dann mehr oder weniger abhängig gemacht wird. Das wäre also die Gruppenselektion, dann schließlich die Selektion zum Zweck der Partitur, wobei man sich dann also auf das Ensemble bezieht, was hier inzwischen entstanden ist. Und dann haben wir diese 5 Möglichkeiten, mit denen die Reihenfolge bestimmt wird, der Elemente, so wie sie dann nach und nach in der Partitur erscheinen. Wobei natürlich, ich sagte gerade, wir haben die Hierarchie der Parameter, es kann durchaus sein, dass ein später kommender Parameter, ein 4. oder 5. Parameter, sie nicht in jedem Fall realisieren lässt, weil hier ein Wert gewählt wurde, der mit den anderen Werten nicht in Einklang ist. Dann muss also ein anderer Wert gesucht werden und das geschieht so lange, bis alle Möglichkeiten erprobt sind. Und wenn sich kein einziger Wert findet, der sich unter diesen Umständen noch in den Parameter vorfindet, dann gibt es einen Kommentar am Rande, also immer bezogen auf diese Version, sodass man sieht, an dieser Stelle ist also der Registerwert nicht nach den hier geltenden Vorschriften zustande gekommen, entsteht ein Konflikt. Wie dieser Konflikt zu lösen ist, das entscheidet der Komponist dann hinterher am Schreibtisch. Das tut dieses Programm nicht. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und gucken uns das ist etwas einfacher, weil wir auch zu den einfacheren Parametern kommen. Hier haben wir die Einsatzabstände. Hier sehen wir auch wieder oben zunächst mal die Liste, dann die Tabelle, genau wie wir gerade hatten beim Register, die Gruppenselektion und dann die Selektion für die Partitur. Dasselbe gilt für die Dauer. Die Dauer gibt es hier, die gab es im Projekt 1 zum Beispiel nicht. Hier gibt es auch eine Dauer, wo wir zunächst die Dauerwerte haben in der Liste. Wir haben die Tabellenzeilen mit den Indizes aus der Liste. Wir haben die Gruppenselektion, möglicherweise in Zukunft bereichert um eine zweite Selektion, die angibt, wie viele Gruppen genommen werden sollen. Dann kommt die Reihenfolge für die Partitur. Und dann gibt es noch zwei extra Fragen. Die erste Frage ist die Beziehung zwischen der Dauer und dem Einsatzabstand. Beide können unabhängig voneinander sein. Das heißt, ich kann einen langen Abstand haben und eine kurze Dauer, oder ich kann einen kurzen Abstand haben und eine lange Dauer. Alles ist akzeptabel, alles wird akzeptiert. Darum kümmere ich mich nicht. Es könnte auch sein, dass ich schon in den Listen dafür gesorgt habe, dass die Dauer und sagen wir mal durchweg kürzer sind. Oder dass die Dauer relativ lang sind. Also da wird schon implizit ein gewisses Verhältnis zwischen beiden hergestellt. Aber wenn es dazu kommt, die Werte dann auszuwählen für die Partitur, dann ist die Frage noch interessant, ob sie wirklich unabhängig voneinander bleiben sollen oder nicht. Denn es kann sein, dass die Dauerwerte erst ausgerechnet werden, aufgrund der Hierarchie, und dann erst kommen die Einsatzabstände. Oder erst die Einsatzabstände, dann die Dauer. Ich meine, alles ist hier austauschbar. Und solche Beziehungen gelten natürlich wechselweise. Wenn ich sage, unabhängig, dann spielt es gar keine Rolle, in welcher Reihenfolge diese beiden Parameter berechnet werden. Das nächste ist, die Dauer ist gleich dem Einsatzabstand. Das heißt sozusagen der Legato-Fall, sagen wir mal. Dann ist es auch egal, was zuerst ausgerichtet wurde. Und das dritte ist die Bedingung, dass die Dauer gleich oder kleiner ist. Also das, sagen wir mal, der Fall der Überlagerungen ausschließt. Auch das geht natürlich in beide Richtungen. Das sind die drei Möglichkeiten der Beziehungen, die ich hier vorgesehen habe, die ich hauptsächlich für wichtig fand. Denn auch dort vorzusehen, dass die Dauern gleich oder größer im Einsatzabstand sind, das grundsätzlich zu verlangen, das hat relativ wenig Sinn. Erstens mal ist die Möglichkeit mit der Unabhängigkeit bereits gegeben, zumindest unter der Voraussetzung, dass in den Listen entsprechende Werte stehen. Und zweitens, je mehr Überlagerungen man produziert auf diese Weise, desto mehr Schwierigkeiten beschwört man an anderen Stellen herauf. Das sagt Ihnen vielleicht in diesem Augenblick nicht so viel. Wir kommen später zu den sogenannten autonomen Pausen, da werden Sie sehen, was ich hier meine. Mit sehr viel Überlagerungen wird die Faktur der Partitur derartig dicht, dass es nirgends mehr Luftlöcher gibt, Einschnitte, Zäsuren oder wie man das nennen will. Und manchmal kann das schon sehr nützlich sein, um auch irgendwo kleine Atemlöcher zu haben. Die schließt man aus, wenn man allzu viele Überlagerungen hat. Insofern schien mir dies eine sinnvolle Kombination zu sein. Sie sehen hier, und Sie werden es an anderen Stellen bemerkt haben, auch bei Projekt 1, dass der Komponist, der dieses Programm geschrieben hat, natürlich immer irgendwo ein bisschen hindurch guckt. Ein Naturwissenschaftler könnte sich sagen, entweder damit habe ich nichts zu tun, alles muss erlaubt sein, wie der Komponist das regelt, das ist seine Sache, denn die Daten sind ja nicht unverträglich miteinander. Der Musikwissenschaftler könnte sagen, ja, dann gucken wir doch erstmal in die Musikgeschichte, was denn so im Allgemeinen vorkommt. Wie ist denn das Verhältnis in musikalischen Partituren der letzten 200 oder 300 Jahre zwischen Dauer und Einsatzabständen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dauern länger sind? Wie viele Luftlöcher gibt es? Auf welche Weise kommen die Luftlöcher zustande? Ich weiß nicht, ob es solche Untersuchungen gibt. Aber das würde dann mein Approach, mein vorgehen sein, wenn ich diese Frage historisch beantworten sollte, das einfach mal historisch untersuchen. Oder zumindest nachgucken, wo es steht, wenn es schon irgendwo steht. Hier dagegen hat der Komponist entschieden und sich gefragt, was der Komponist eigentlich für sinnvoll hält. Und natürlich tut er das innerhalb seines eigenen beschränkten Blickfeldes, sagen wir einmal, so wie er gewöhnt ist, Musik zu hören, Musik zu schreiben, Musik zu erfahren und Musik zu konzipieren. Dennoch habe ich doch versucht, gleichzeitig auch gewisse rationale Momente mit hineinzuziehen, indem ich mich als Naturwissenschaftler darauf beziehe, dass eigentlich die Zahlenwerte miteinander verknüpfbar sein müssen, und als Historiker mich darauf beziehe, was ich wohl meine, so etwa aus der Erfahrung über dieses Verhältnis sagen zu können. Letzten Endes ist so etwas immer eine mit vielen Restriktionen eigentlich umgebende Angelegenheit. So ein algorithmisches Computerprogramm ist eben kein Textverarbeiter. Weil der Textverarbeiter kennt so etwas. Ein Textverarbeiter muss grundsätzlich sämtliche Textmanipulationen ausführen können, die der Komponist, die der Briefschreiber oder der Autor will. Nur, der Unterschied ist, ein Textverarbeiter ist ein Anwenderprogramm, das sagen wir mal, wie ein Staubsauger funktioniert, was man dann einfach dahin denkt, wo man es haben will. Dagegen, dies ist eine selbstständige ästhetische Instanz sozusagen. Der Textverarbeiter schreibt ja keine Briefe. Er schreibt Briefe. Also diesen Unterschied muss man doch im Auge behalten, und das macht ein bisschen die Schwierigkeit aus von komponierenden Algorithmen, dass man so ein bisschen dazwischen, wie man früher sagte, wie ein Esel zwischen zwei Heubündeln, dass man nicht so recht weiß, wo man eigentlich zuerst hinlangen soll. Denn auf der einen Seite soll es außerordentlich gefühlig und sein und alles mitmachen, was der Komponist will. Auf der anderen Seite soll er aber als selbstständige Instanz sozusagen eine ästhetische Figur machen, eine ästhetische Norm, würde ich sagen, setzen, aber auch jedenfalls ermöglichen oder in Bewusstsein halten. Dies ist ein Problem, was man dann mal vergleichen müsste mit anderen komponierenden Programmen, wobei ich nicht denke an komponierende Sprachen, also nicht Supercollider oder was weiß ich, oder C-Sound und alle möglichen Sachen. Das sind eigentlich Compiler. Dies ist kein Compiler, sondern es ist ein selbst, auch mit dem Textverarbeiter nicht zu vergleichen, ein selbstständiges Programm, was ein Produkt erzeugt. Ja, man könnte es auch eventuell mit Entwurfsprogrammen natürlich vergleichen, Architekten haben sowas, und auch wieder in der Technik natürlich. Okay, nur dass Musik doch eben eine etwas andere Position einnimmt, als etwa die Funktion einer Autokarosserie. Dann haben wir letzten Endes hier 38 noch, was hier Mode heißt, also die Modalitäten, die hier darin bestehen, dass man sagen kann, die Dauer in einem Akkord sollen alle gleich lang sein, was ja nicht das Normale ist. Wenn ein Akkord angeschlagen wird, dann hören die Töne auch alle gleichzeitig auf. Das ist im Klavier so und das ist im Orchester meistens auch so. Aber durchaus nicht immer. Und wenn man das nicht haben will, dann kann man mit der 1 entscheiden, dass die Dauern im Akkord unterschiedlich sind und auf welche Weise sie unterschiedlich werden. Das ist sehr einfach. Dann wird nämlich das Dauernprogramm für jeden einzelnen Ton angerufen und nicht nur einmal für den ganzen Akkord. So einfach ist das dann. Gut, dann gucken wir noch eben hier unten zu den Pausen. Das ist ein etwas komplizierterer Fall. Nicht dies hier, aber was ich daraus an Konsequenzen ergibt, das darüber sprechen wir jetzt nicht. Wir haben einfach wieder so einen schematischen Parameter mit der Liste, mit der Tabelle, die Gruppenselektion, dann die Selektion für die Partitur und schließlich auch hier einen Modus, nämlich, dass man überhaupt, was ich hier Pause nenne, das ist die autonome Pause, von der ich sprach. Also nicht die Pause, die einfach überbleibt dadurch, dass die Dauer eines Klanges kürzer ist als ein Einsatzabstand, sodass da was überbleibt. Es kann ja sein, dass ein anderes Instrument in dem Augenblick weiterspielt, sodass in Wirklichkeit gar kein Luftloch entsteht. Aber jedenfalls für das Instrument selber bedeutet es ein momentanes Absetzen, nachdem der Klang vorbei ist, ehe der neue Klang beginnt. Diese autonomen Pausen werden erst ganz zum Schluss in die fertige Partitur der Variante eingeschoben. Und zwar unter ganz bestimmten Bedingungen, die sind ein bisschen kompliziert, das zeige ich Ihnen andermal. Aber das jedenfalls ist es, was es ist. Also dass nachträglich an bestimmten dafür geeigneten Stellen eine extra Pause eingeschoben wird. Ich habe das bei der letzten Darstellung das letzte Mal verglichen, etwa mit der Fermate, die eine Dehnung hervorruft, oder dass man ein anderes Atemzeichen oder dergleichen einbaut oder einfach einen zusätzlichen Leertakt einschiebt und dergleichen. Ja, jedenfalls kann man das hier machen. Da gibt es eine Liste dieser der möglichen Dauerwerte, es gibt die Tabelle, es gibt die Gruppenselektion, also es gibt dann die Selektion für die Partitur selbst, das hatten wir gerade, und dann kommt die Pause. Ich kann dies alles vorbereiten, sagen, aber ich will zunächst einmal eine Struktur erzeugen, wo diese extra Pausen nicht vorkommen, dann mache ich eine Null. Will ich dann dennoch diese Pausen einschieben, dann ersetze ich die Null durch entweder eine 1 oder eine 2, und Sie sehen, dass die beiden qualifiziert sind, etwa mit Klangeinsatz oder einem allgemeinen Einsatzpunkt. Und das ist dann noch begleitet von zwei Werten, D1 und D2. Und die bezeichnen einen Zeitbereich, weiter nichts. Einen kleinen, einen minimalen, einen maximalen Zeitbereich. Ein Klangeinsatz bedeutet, dass ich diese autonome Pause einsetzen darf, überall da, wo gerade ein Klang einsetzt. Wo also in irgendeinem Instrument, in irgendeiner Partiturzeile etwas einsetzt. Das weiß ich natürlich eigentlich nicht, darum muss ich hier einen gewissen Spielraum lassen, in dem ich suchen darf. Ich suche zwischen D1 und D2, ob ich irgendwo einen passenden Einsatz, Klangeinsatz finde. Und von diesem Augenblick an wird also eine Pause eingeschoben, alles was darauf folgt, muss vielleicht ein bisschen nach rechts geschoben werden, also in die Zukunft hinein sozusagen, um Platz zu machen für die Pause. Wenn ich dagegen ein General Entry hier verlange, dann ist das dasjenige, was man in der Musik bisher eine Generalpause nannte, weil auch die Bezeichnung General Entry, eine Generalpause, wo alle Instrumente schweigen und darunter versteht man normalerweise in der Musik eine regelrechte Pause, die man als solche erfährt. Aber im Sinne hier des algorithmischen Komponierens und der dazugehörigen Verallgemeinerung kann eine Generalpause natürlich auch den Wert 0 haben. Das heißt, es ist gar keine Pause, aber es ist ein Punkt, wo keine Überlagerung mehr stattfindet. Wo keine Überlagerung mehr stattfindet. Und solchen Punkt kann ich aufsuchen zwischen D1 und D2 und dann von dem Punkt an die ganze Geschichte weiter rüberschieben. Denn wenn ich hier mit dem Sound Entry arbeite und nur darauf warte, dass irgendwo ein Klang aufgehört hat, dann kann es durchaus sein, dass andere Instrumente ja inzwischen weiter klingen, sodass gar keine Pause entsteht. Denn verschiebt sich zwar der N-1 Instrumente, wenn es anders als Instrumente, N-1 Instrumente, die schieben sich dann vielleicht, sagen wir mal, eine halbe Sekunde nach rechts, während das eine Instrument, was sage ich da? Ja, es bezieht sich auf das eine Instrument und alles andere spielt so weiter, wie es ist, wird aber dennoch ein bisschen nach rechts geschoben. Damit ist absolut nicht gesagt, dass da tatsächlich ein Loch entsteht, dass eine Pause entsteht oder auch nur so etwas wie eine Generalpause mit dem Wert 0. Wenn ich die Garantie haben will, dann muss ich mich für die zweite Möglichkeit entscheiden, für den allgemeinen Einsatzpunkt, also Generaleinsatzpunkt sozusagen oder Generalpause, auch wenn es keine Pause ist, mit der Ziffer 2. Einzelheiten davon, die doch ein bisschen weitreichend sind, können wir es doch später behalten. Das Problem hier ist einfach ganz schlicht dieses, dass man einen General Entry absolut nicht finden wird, wenn man nicht die Einsatzabstand- und Dauerfrage auf eine intelligente Weise gelöscht hat. Ich sagte schon, wenn es sehr viele Überlagerungen gibt und alles dicht miteinander zusammenhängt, dann ergeben sich daraus Konsequenzen. Dies ist zum Beispiel eine. Ein Sound Entry sieht man immer, ein General Entry hingegen vielfach nicht. Und diese Grenzwerte für den Sound oder General Entry, mit den 1 und den 2, kann man frei wählen. Man wählt ihn zweckmäßigerweise nicht allzu eng, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man im kurzen Zeitbereich nichts findet. Na, wir sind jetzt fast hier durch. Ich zeige Ihnen doch, dass Sie sehen, wie umfangreich hier die Eingabemöglichkeiten sind. Nimmt und nimmt kein Ende. Dann haben wir hier noch die Laufschärfe, die ist wieder ganz schematisch. Liste, Tabelle, Gruppenwahl, dann Wahl für die Partitur. Und auch hier wieder einen Modus, so wie wir vorhin hatten, gleiche Dauern im Akkord. So können wir hier uns entscheiden für gleiche Lautstärken im Akkord. Oder dass jeder Akkordton eine eigene Lautstärke kriegt. Das wäre dann also der Modus 1. Na, damit sind wir, ja, die Reihenfolge ist hier ein bisschen unterbrochen. Da kommt noch die sogenannte Spielweise, die später angeht, weil es einen später, also wie man Englisch sagt, Last of Thought war. Da kommt das hinten dran. Das müssen wir eigentlich hier zwischen. Aber was wir hier sehen, jedenfalls, ist eine Tempoliste. Das ist folgendermaßen. Das sagte ich auch schon. Die Partitur beruht auf Sekunden, ganz und gar. Aber wenn hinterher die Partitur gedruckt werden soll, dann braucht es doch im Allgemeinen für eine Instrumentalpartitur irgendein Taktschema. Und es ist zweckmäßig für ein solches Taktschema, nicht unbedingt erforderlich, aber zweckmäßig, ein Tempo anzugeben. Man kann das Tempo natürlich freilassen. Man kann auch drüber schreiben, so schnell wie möglich. Man kann auch sich damit mit einem Einheitstempo begnügen und sagen, das ist alles Tempo 60 oder irgendetwas. Auf der anderen Seite, darauf habe ich auch hingewiesen, ist es ganz schön, wenn es Temporückungen gibt, weil dann, obwohl vielleicht die durchschnittliche Geschwindigkeit dessen, was in der gleichen Zeiteinheit vorkommt, sich gar nicht ändert, aber dennoch der Takt, der Beat sich verschiebt. Das ist sozusagen eine Rückung, so wie man von harmonischen Rückungen in der Musik spricht, so gibt es hier auch solche Temporückungen, in denen man dann seinen Spaß haben kann. Das gibt dann also eine Liste möglicher Tempi, die man dann benutzen will. Das heißt, alle Sekundenzeitwerte werden dann entsprechend umgerechnet in die metrischen Werte, die sich dann auf das gewählte Tempo beziehen. Und um aus der Liste ein Element herauszunehmen, gibt es hier drei Möglichkeiten mit A der Serie oder vom Komponisten angegebenen Reihenfolge. Dann, was wir schon vorher besprochen hatten, gibt es eine Dauer für eine einzelne sogenannte Strukturvariante. Da gibt es dann also noch eine Liste und dann eine Reihenfolge, in der sie genommen werden. Ich sagte schon, es ist zweckmäßig, eine Reihe von solchen Varianten in einem Zug durchzurechnen. Vielleicht möchte man auch sogar von vornherein aus mehreren hinterher eine Wahl treffen. Vielleicht möchte man sie sogar alle benutzen, im Sinne einer Variantenkomposition, wo es sich gerade darum dreht, von einem gewissen zentralen Modell allerlei Abarten, also Varianten zu präsentieren. Und dann ist es natürlich von vornherein, gehört es zur Konzeption, dass man, sagen wir mal, sechs Varianten braucht für ein gewisses Modell. Und dann kann man hier diese Varianten sich etwa in der Dauer unterscheiden lassen. Das ist natürlich nicht nötig. Die sechs Varianten können auch die gleiche Dauer haben und sich in anderen Punkten unterscheiden. Aber im Sinne dessen, was ich schon öfter erwähnt habe, dass es eine Beziehung gibt zwischen dem Informationsgehalt, um das mal so zu nennen, und der Dauer, könnte man also hier auch mit der Dauer spielen und sehen, wie sich das auf dieses genannte Verhältnis dann auswirkt. Und dann können diese Dauern natürlich in einer bestimmten Reihenfolge sein. Dann gibt es die vertikale Dichte, das heißt das, was gleichzeitig klingen darf, und die kann einfach vom Instrument abhängen, denn jedes Instrument, wie wir auch schon gesehen haben, hat in seiner Definition ja auch die Anzahl Töne, die es maximal spielen kann. In dem Fall müsste das Instrument zunächst einmal bekannt sein, also in der Hierarchie einen hohen Rang haben, oder aber ich kann von einer autonomen Dichte sprechen, zwischen Grenzwerten, und dann wird eben diese Dichte, die dann hier jeweils heraus mit der Reihenfolge herausgenommen wird, ausinstrumentiert, also so lange werden dann Instrumente gesucht, bis schließlich die genannte Dichte hier erfüllt ist, also zustande gekommen ist. Da kann man die Reihenfolge bestimmen, wieder mit den üblichen Selektionsprogrammen. Dann kann man auch noch eine Blockierung einführen. Das heißt, wieder Eingang hier, der erfordert vier Zahlen. Jede Zahl ist entweder 0 oder 1. Die erste bezieht sich auf Instrument, die zweite auf Harmonik, die dritte auf Register, die nächste auf Intensität. Die soll verhindern, dass während ein Instrument spielt, angenommen, ich habe nur eine Flöte besetzt, aber durch das Einsatzabstand-Dauer-Verhältnis und so weiter könnte es ja sein, dass die Flöte bereits einen zweiten Ton spielen muss, ehe sie den ersten fertig hat. Na gut, dann kann ich ja, wenn ich das mit der Hand hinterher ausarbeite, in der Partitur den ersten Ton entsprechend verkürzen, sodass er den zweiten Ton einsetzen kann. Ich kann aber auch verhindern, dass überhaupt die Flöte gewählt wird, während sie noch einen Ton spielt. Und dann kann ich das Instrument blockieren. Das heißt, da wird grundsätzlich jedes Instrument blockiert in dem Sinne, dass es nicht einsetzen kann, ehe es einen bereits angefangenen Ton auch vollendet hat. Und das gilt auch für die anderen Parameter. bei Harmonik gilt es dafür, dass kein Ton gewählt werden darf, wenn nicht in der gesamten Partitur dieser Ton bereits in irgendeinem Instrument bereits klingt. Dann wird das also ausgeschlossen. Das gilt für das Register, denn ich will das nicht in demselben Register etwas einsetzen. Und Register ist ein weiter Begriff, das kann ein sehr kleiner Frequenzbereich sein, das kann auch ein großer sein, also je nachdem. Das kann man blockieren, wenn man will, und man kann auch die Lautstärke blockieren, das ist vielleicht etwas, was am wenigsten interessant ist, aber es ist jedenfalls ein Parameter, auf den sich diese Vorschrift sehr leicht applizieren lässt, also warum denn nicht. Dann kommt die Hierarchie, ich sagte schon, die Parameter werden nicht wie im Projekt 1 in einer festgesetzten Reihenfolge berechnet, sondern in einer Reihenfolge, die der Komponist selber vorgeschrieben hat. Wenn es dem Komponisten völlig egal ist, dann setze ich eine 0 ein und dann werden die Parameter also mit Serie, also mit dem Wiederholungsverbot eingesetzt. Sonst aber kann ich die Hierarchie hier angeben, mithilfe dieser Ziffern. 1 für Instrument, 2 für Harmonik, 3 für Register, 4 Einsatzabstand, 5 ist die Dauer, 6 die Dynamik und 7 ist die Spielweise. Von diesen Ziffern, jede Ziffer natürlich nur einmal, die doppelt zu verwenden, hätte keinen Sinn. Kann ich so viel ausfüllen, wie ich will. Die fehlenden werden dann vom Programm automatisch mit Serie ergänzt. Na ja, früher gab es ja noch für den Output die Möglichkeit, eine Partitur, nur die Partitur zu berechnen und darzustellen. Man konnte auch Partitur und Stimmen rausziehen. Man konnte, war sogar daran gedacht, ein Notationsprogramm anzuhängen, sodass Partitur und Stimmen druckfertig wäre, wenn wir druckfertig bereits herauskommen. Das ist hier mit Notation angedeutet, das ist aber nie realisiert worden, das war eine Feststellung. Und dann gab es hier noch ein Punchschirm, heute würde man sagen, ein Pfeil, also eine Datei irgendwo anlegen, damals war das noch ein Lochstreifen. Okay. Und dann kommt noch ein einziger Schlussparameter, da sind wir damit zunächst einmal durch mit dieser allgemeinen Übersicht. Und das ist die Spielweise, das ist wieder so ein schematischer Parameter, der keine Überraschungen bietet. Sie sehen, es gibt die Liste. Das ist eine symbolische Liste, wo Sie einsetzen können, was Sie wollen. Irgendwelche Abkürzungen oder symbolische Zeichen. Spielt keine Rolle, jedenfalls Strings also. Eine Tabelle, in der die Indizes verwendet werden können zu beliebigen Gruppierungen. Und ich erwähnte schon vorhin, zusammen mit der Kombination, das kann interessant sein, dass man dafür sorgt, dass eine bestimmte, sagen wir mal, Instrumentengruppe immer zusammengeht mit einer bestimmten Gruppe der Spielweisen, weil die ineinander aufgehen, miteinander zu tun haben, sich aufeinander beziehen lassen. Na, dann die übliche Gruppenselektion, die Reihenfolge für die Partitur, dann gibt es hier auch wieder einen Modus und der besagt, dass, das ist ganz interessant, dass die Spielweise neu gewählt wird für jeden einzelnen Ton oder kann gewählt werden für jeden Einsatzpunkt, also für den Fall, dass an einem Punkt mehrere Töne einsetzen, dann geht es für alle Töne an diesem Einsatzpunkt oder kann gewählt werden pro Pause, und zwar ist das die autonome Pause. Rest ist ja immer die autonome Pause. Und so kann man also etwa Folgendes machen, also wenn man will, durch bestimmte Spielweisen, was immer das bedeutet, das ist eigentlich der am wenigsten umschriebene Parameter, wenn man mit ihm die Variante als Ganze in verschiedene Abteilungen gliedern will, dann kann ich beispielsweise diese Generalpausen oder wo der Klangeinsatz steht, verwenden mit dem Wert 0. Aber in der Partitur steht dann eine Pause, auch wenn sie den Wert 0 hat. Aber da ist das eine Pauseindikation im Computer steht, weiß der Computer, hier ist eine Pause und kann dann das einfach als Trigger sozusagen benutzen, um an der Stelle hier Einfluss zu nehmen auf das Umschalten des Spielweisenparameters. Wie gesagt, das ist ein nachgekommenes Kind. Das habe ich später dann noch angehängt und bei der Gelegenheit fand ich dies natürlich eine ganz hübsche Möglichkeit, um hier irgendetwas auszurichten. In einer neuen Version könnte man sich fragen, ob man nicht diese Parameter dann doch in anderer Weise verallgemeinern kann, sodass er in unterschiedlicher Weise anwendbar ist. Na, dann schließlich kommen wir noch, und dann will ich nicht allzu spät Schluss machen, weil er noch das Konzert ist und ich muss nochmal nach Hause. Dann kommt ja noch dieses Raster unter Nummer 63. In den drei Angaben erwartet werden, erstens ein Tonhöhenraster, denn da sind 2,12 steht, dann haben wir unsere 12 Halbtöne, steht 24, dann haben wir Vierteltöne, steht 36, dann haben wir Sechsteltöne, steht 80, dann haben wir die Oktave in 80 Teile geteilt. Man kann aber auch die Teile im Oktave natürlich in 2, 3 oder 4 Teile teilen, also das ist das Tonhöhenraster. Dann gibt es die maximale Unterteilung und das betrifft die metrische Darstellung, also in der Partitur. Wenn ich da also eine Tempobezeichnung habe, dann kommt eine Viertelnote, durch was darf die Viertelnote ersetzt werden? 2 Achtel, 3 Achtel Triolen, 16, 16 Quintolen, 32 und so weiter. Diese maximale Unterteilung, die steht hier und damit kann man dann also doch darauf Einfluss nehmen, in welcher Weise die Partitur in metrischer Weise, in metrischer Hinsicht gegliedert ist. Das würde ich heutzutage auch erweitern. Sie haben im Projekt 1 gesehen, da gibt es so eine Zahlenkolonne von 1 bis 8, wo man einfach eine beliebige Kombination anklicken kann. Sagen, ich will Triolen will ich noch haben, Septolen beispielsweise ganz sicher nicht und so etwas. Das könnte man hier dann einsetzen, das wäre dann praktischer. Damals habe ich es nur auf die maximale Unterteilung gebracht und gedacht, den Rest kann man ja dann auch schließlich wieder anpassen, wenn man doch Partitur schreiben muss. Und wenn es keine Partitur ist, sondern wenn ich stattdessen, sagen wir mal, digitale Player einsetze, aufgrund einer Zeitpartitur, dann habe ich ja keinen Ärger mit Septolen, Quintolen, weil es keine Spielprobleme gibt und da kann ich die Rhythmik so minutiös ausführen, wie ich will, dann hat man also damit kein Problem. Und dann ist auch wahrscheinlich dieser Parameter gar nicht mal von großem Interesse. Und dann gibt es ja noch den kleinsten Zeitwert. Da bin ich mir im Augenblick nicht mehr ganz sicher, was ich damit sagen will. Er bezieht sich jedenfalls auf das Ganze. Irgendetwas, was nachträglich die Angaben zur Zeit, die bereits in den anderen Parametern gemacht wird, möglicherweise noch einmal überschwimmt. Vielleicht steht das hier zufällig drin. Nein, das sehe ich nicht. Naja, da müsste man ja, es gibt irgendwo eine Einzelbetrachtung natürlich für jeden einzelnen Parameter. Und da würde das dann drin stehen. Okay, soweit für heute. Ich hoffe dann das nächste Mal die richtigen Blätter mitzubringen für das kleine Partiturbeispiel, was ich noch habe. Und dann wollen wir uns auch natürlich das musikalisch anhören. Gut, dann vertagen wir uns auf den nächsten Freitag.